Herzlich willkommen zur Impro-Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sich. Und in der 23. Folge der Impro-Lounge unterhalte ich mich heute mit Jibril Traoré, Gründer des Impro-Labs in Basel. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was das Pendant zum Muskelkater in der Impro ist, wer aus Jibrils Sicht die Endbosse in der Impro sind
und wieso beim Impro zum Besserwerden Schlechterwerden zugehört.
Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Jibril, es ist Februar 2025 und ich freue mich mit dir, die 23. Folge der An und für sich Impro-Lounge aufzunehmen. Du wurdest im Juni 1972 in Basel geboren, im Frauenspital, wie du mir vorhin kundgetan hast, und bist heute 53 Jahre alt. Dein Vater kam aus Mali und deine Mutter aus dem schönen Drogau. Du hast die Handelsschule gemacht und dann unter anderem an der Börse in Basel gearbeitet und bist nach einem längeren Aufenthalt in den USA in den Frühzeiten der Digitalisierung ins IT gekommen. Du bist auch alt genug, um das miterlebt zu haben. Einige Jahre später hast du dann in der IT für verschiedene Banken gearbeitet und bist nun beim Kanton Basel-Stadt. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum wir hier heute sitzen, um uns über die IT von Banken oder die IT des Kantons Basel-Stadt zu unterhalten. Deinen ersten Impro-Kurs bei den Impronauten hast du Anfang 2019 in Basel gemacht. Dann wurdest du von Emilia an einer Open Stage literally entdeckt und bist gleich im selben Jahr in die Masterclass gekommen. 2022 hast du ein viermonatiges Praktikum beim An und für sich gemacht, um dich in die berufliche Welt der Improvisateure mal reinzudenken und hast parallel noch 80% gearbeitet bei einer Bank, ich erinnere mich noch. Noch mehr, sagt er, zeigt mir an, noch mehr, 100%. 100% um Praktikum, naja. Und seitdem bist du bei uns als Freelancer tätig. Deswegen bist du auch jetzt am Wochenende hier in Zürich, unterrichtest gerade einen Kurs und wirst heute Abend beim Maestro zumindest als Gast mit dabei sein. 2020 hast du in Basel das Impro-Lab gegründet, welches seitdem floriert und die Amateurszene in Basel bereichert. Mehr dazu später mehr. Ich erkläre gerade, was passiert, warum ich lache. Er hat gerade den Daumen hoch. Ich glaube, ihm reicht bereichert nicht oder ihm reicht die Amateurszene nicht. Aber das kann er mir beides später genauer erklären. Ja, schön, wie er dieses Intro sabotiert, während er mir charmant gegenüber sitzt und kleine Sabotageakte verübt. Du bist verheiratet und der Vater zweier Kinder und dennoch heute hier im Podcast und jetzt herzlich willkommen, Jibril.
Sali, Gary.
Also, Jibril, wieso sabotierst du mein vorgeschriebenes Intro?
Vorschriften sind nicht unbedingt reden während dem. Ich würde sagen, ich habe das erfüllt. Es war reine Handgeste.
Mit Handgesten, versucht mich aus dem Konzept zu bringen. Also du hast eine Handgeste gemacht, als ich gesagt habe, dass du die Amateurszene in Basel bereicherst. Warum war das nicht korrekt?
Natürlich, als allererstes wollte ich als guter Impro-Spieler das Muster, das Pattern vervollständigen, indem ich zum zweiten Mal den Daumen aufhebe, weil ich auch 100% geschafft in dieser Zeit. Mhm. Genau. Und zweitens will ich doch einen gewissen Stolz haben, muss ich sagen, auf all die Personen, die wir haben im Impro-Lab, die jetzt zurzeit recht professionelle Shows abreißen. Mhm. Und zwar sehr regelmäßig.
Mhm. Cool. Also darfst du ja stolz sein. Das heißt, du bist also nicht nur der Vater zweier Kinder, sondern auch noch eine Horde von angehenden Impro-Profis?
Absolut. Also es ist wirklich auch so ein bisschen so das Verhältnis. Wir werden sicher noch zu dem dazu kommen. Mhm. Aber ja, tatsächlich. Also ich habe wirklich auch so ein bisschen den Vaterstolz während Shows oder auch nach Shows.
Ich habe zwei Fragen, die ich dir so zur Einführung stellen wollte. Eine Sache, die ich schon erwähnt habe und eine, die ich noch nicht erwähnt habe. Ich fange mit der an, die ich erwähnt habe. Du bist ja 53 Jahre alt. Und die meisten Leute, die dich erleben, sind ja geschockt, wenn sie das mitbekommen, weil du einfach nicht wirkst oder ausschaust wie jemand, der 53 Jahre alt ist. Nicht, dass das jetzt wahnsinnig alt wäre, aber du hast eine viel jüngere Energie. Und du bist wahrscheinlich innerhalb der Impro-Szene, zumindest in unserem Kreislauf, also zumindest die, die regelmäßig auf Bühnen stehen und in Kursen sind, bist du mit wenn nicht sogar einer der Ältesten in unserem in unserer Umgebung. Nicht unbedingt bei Teilnehmenden und Zuschauenden, aber die Leute, mit denen du Kurse zusammen unterrichtest, du auf der Bühne stehst, sind in der Regel jünger. Ist das Alter für dich ein Thema, das dich beschäftigt?
Genau, in Basel nennen wir das ein Heimli-Feisse. Das ist schon mein ganzes Leben eigentlich so gesehen. Unter dem habe ich, sage ich jetzt mal so, auf die 20 zugelitten.
Ah, dass du immer der Älteste warst?
Nein, dass ich jünger ausgesehen habe.
Ah, okay.
Ja. Also ja, und somit auch meistens. Genau. Weil wenn es darum gegangen ist, nicht mehr reinzukommen oder so, mir hat man halt einfach ganz klar kontrolliert. Mhm. Oder? Und dann gegen später habe ich wirklich gemerkt, ist irgendwie auch noch cool, dass wenn ein bisschen so der Vibe der Leute, die ich jetzt gerne mit abhänge, so 25-26 ist, aber ich bin gleich schon 30, 31 und so weiter, dann habe ich gleich von außen ein bisschen dazu gepasst, weil das ist meistens wirklich ein bisschen so gewesen. Mhm. Ich bin nicht einer, wo mit 24-25 wie denkt hat, so, jetzt gehe ich auf das Erwachsenenleben zu, respektive so, jetzt bin ich, ich bin schließlich stand mit beiden Beinen in der Arbeitswelt, ich ziehe mir jetzt Jackett an und ich weiß jetzt nicht mehr, wie man einen Wurzelbau macht oder an normalen Sachen kann Freude haben. Oder? Genau, darum, ich bin immer schon ein bisschen bei meinem inneren Kind geblieben, auch sehr stolz drauf, und dann hat das auch sehr gut gepasst, dass man das mehr vielleicht, das Alter nicht immer gerade von außen ansieht. Es ist ein Thema, du hast gefragt, ist es ein Thema? Ja, weil ich merke immer wieder, wenn ich Leuten erzähle von den Sachen, die ich gemacht habe im Leben, und dann sage ich, ich habe 13 Jahre Baseball gespielt. Ja, dann habe ich 13 Jahre Kampfsport gemacht. Jetzt mache ich so und so lange Impro, und dann merke ich manchmal, wie die Leute so anfangen im Kopf rechnen. Wie kann ich so und so alt sein und die Sachen gemacht haben? Und dann tue ich wie von mir aus sagen, by the way, ich bin jetzt so und so alt. Aber zum wirklich können, dass Leute nicht denken, da erzählt irgendetwas. Mhm. Genau, ja. Also insofern ist es ein alter Thema, aber sonst nicht wirklich.
So wie ich dich ja kennengelernt habe, ist ja auch, du bist aber auch, deine Interessenslage ist ja nicht unweit derjenigen von Leuten, die jetzt, sagen wir mal, in den 20er, 30er Jahren alt sind. Ne? Du interessierst dich ja für Videospiele, für Nerds, du bist in der digitalen Welt affin und hast, nehme ich an, deswegen auch relativ gute Verbindungspunkte.
Ja, das kann man wirklich so sagen. Also es ist, ich sag manchmal, ich habe wie bei 30 gefunden, hey, weißt du was, Altere, überbewertet, und dann habe ich wie aufgehört. Oder? Aber wirklich, ich habe mich auch schon ein paar Mal gefragt, wieso habe ich so guten Anschluss, gerade auch zu Jüngeren, wieso kann ich so gut mit diesen Leuten kommunizieren? Ich habe kein Problem in meinem Geschäftsleben mit absolut Gleichaltrigen etc. Ich kann von einer Geschäftsleitung präsentieren, also kein Problem. Aber ich habe halt nach wie vor genau gleich Zugang zu jüngeren Leuten, und ich würde sagen, in der Freizeit, wie du jetzt gerade sagst, zum Beispiel Gamen, ist schon immer so gesehen. Mhm. Habe ich schon immer geliebt, und es hat sich nicht geändert, oder? Mhm.
Und hast du eher gleichaltrige Freunde, oder ist dein soziales Umfeld auch deutlich jünger?
Generell ist mein soziales Umfeld jünger, würde ich sagen. Aber so, ich glaube, ich habe so 2-3 beste Kollegen, die ich seit aus dieser Zeit habe, die lustigerweise auch ein bisschen so sind. Oder die lustigerweise auch immer noch, die haben jetzt auch Kinder und überhaupt kein Problem, mit diesen Kindern zusammen Sachen erleben, wo man kindisch bezeichnet oder wie sie gar nie aufgehört haben mit dem. Mhm.
Ich glaube, das ist ja etwas, zumindest dem Leben, das ich lebe, es einen Andockpunkt gibt, das ist zwar, wenn du in ein gewisses Alter kommst, dann merkst du, dass viele der Leute, die du in der Zeit erlebt hast, dass die ähnliche Dinge zur selben Zeit machen. Also sie bekommen Kinder zur selben Zeit, sie machen Karriere zur selben Zeit. Vielleicht ist dann auch der Rückzug in das familiäre, häusliche mit Kindern, ist dann bei den meisten, ich bin ja jetzt, weiß ich nicht, wer bin ich jetzt? Ich weiß es nicht, mit 42 werde ich dieses Jahr. Wo ich viele Freunde habe, die machen so einen ähnlichen Weg und die verstehen sich darin, dass man sich halt ab und zu trifft und dann gibt man ab und zu mal fürs Wochenende die Kinder weg und dann genießt man das Wochenende. Und das ist ja bei mir nicht so. Also ich lebe ja viel mehr noch das Leben, weil ich keine Kinder habe und in diesem Beruf bin, als wäre ich ein Studierender ähnlich. Ich habe ähnliche Freiheiten und ich kann dadurch auch relativ gut connecten mit Leuten, die in ihrem Alltag ein ähnliches Leben leben wie ich. Und wenn das jünger ist, ist das voll okay. Und ich glaube, deswegen ist ja Alter eine interessante Skala zum Bewerten, aber sie hat ja vor allen Dingen viel mehr was damit zu tun, dass Gleichaltrige haben dann wahrscheinlich im Schnitt eine gewisse Art von Alltagsleben in dem Moment. Und wenn man da halt nicht drin ist, dann findet man das vielleicht auch eher mit jüngeren Leuten.
Ja, ja, und du bist natürlich auch Impro-Spieler. Also ich sag, das ist schon auch eine von den Nebenwirkungen von Impro, ist halt schon auch, dass man viel einfacher Zugang zum Blödeln hat oder auch ganz eine andere Einstellung dazu hat, dass man das gar nicht als etwas sieht, wo man, ich gönne mir das jetzt, ich bin jetzt schnell blöd, sondern dass man wie auch, ja, das ist etwas Wertvolles, oder? Das ist etwas richtig Tolles. Und das sehen wir ja auch, wenn wir anderen Leuten Impro zeigen, wie schnell das geht, dass die Spass daran haben. Jetzt darf ich endlich. Oder? Das lauert ja eigentlich die ganze Zeit und wir machen wirklich das Türchen auf und dann strömt das raus. Und ich glaube, Impro-Spiele haben wegen dem auch generell, glaube ich, so viel kompatibler in alle Arten von Leuten, alle Alter, Themen etc. sind einfach automatisch durch die Offenheit.
Außer vielleicht, wenn sie diese Impulsenthemmung und dieses, was du gerade als Blödeln bezeichnet hast, was ich sagen würde, vor allen Dingen daran heißt, dass du grundsätzlich nicht so viel Angst hast, dass du dich schämen müsstest und deswegen vielleicht ein bisschen impulsenthemmender bist, kann es natürlich sehr abschreckend sein für Menschen, die extrem reserviert sind. Also die quasi denken, wenn ich so wäre, dann wäre ich besoffen oder bekloppt. Also wenn der sich so verhält, ist er wahrscheinlich besoffen oder bekloppt. Und dass mit denen der Kontakt schwieriger ist. Aber ich würde dir recht geben, dass die Bandbreite, wie ich mit anderen Menschen andocken kann, sehr viel breiter werde. Ich habe noch die zweite Frage. Du hast ja schon erwähnt, die ich vorhin nicht erwähnt habe. Du hast ja Baseball gespielt, 13 Jahre, und du hast 13 Jahre Kampfsport gemacht. Wie ist da der Bezug zur Impro für dich?
Das ist eine sehr gute Frage. Gesundheit.
Ich habe gerade genießt und versucht, das Mikrofon vorher auszumachen, aber Gibril hat mich verraten.
Da war das vielleicht jetzt ein guter Moment, dass wir schnell zur Werbung schalten.
Nein.
Noch nicht?
Hier wird nichts geschnitten.
Okay, okay.
Hier wird nichts geschnitten.
Also gut, dann kannst du das bitte rausschneiden, dass ich jetzt was gesagt habe.
No.
Okay, gut.
Man sieht, wie oft der Gibril diesen Podcast schon gehört hat. Also Gibril, was hat Baseball und Kampfsport? Wo siehst du da die Bezüge zur Impro?
Genau. Ich habe halt lang einmal eine Sportart gesucht zu machen. Während dann alle im Fußballspielen waren, das hat mich nie interessiert. Sehr zum Leidwesen von meinem afrikanischen Vater.
Der dich gerne als Fußballstar gesehen
hat. Natürlich. Aber mit 18 bin ich dann über meinen Bruder zum Baseball gekommen. Und das hat mir irgendwie gefallen. Das ist halt ein kompletter Randsport, den niemand kennt in der Schweiz.
Und wo alle für langweilig halten. Warum ist Baseball nicht langweilig?
Gut, niemand, was selber macht, findet es langweilig. Also ich glaube, es ist ähnlich so wie im Golf. Jeder findet es lustig, so Ball wegzuschlagen, oder? Aber zum Zuschauen speziell macht Baseball, finde ich, auch heute noch nur Sinn, wenn man es genau kennt. Weil dann sind wirklich die kleinen taktischen Spezialmoves, die spannend sind, aber so verstand ich jeder, weil ich habe es ja auch langweilig gefunden, bevor ich selber reinkommen bin. Genau. Und da habe ich das 18 Jahre gemacht. Du hast eigentlich nach dem Bezug zu Impro gefragt. Sowohl das Baseball auch als nachher das Brazilian Jiu-Jitsu, der Kampfsport, da sehe ich vor allem den Bezug für mich, das ist wie die Sache, die jeweils bei mir im Leben eine grosse Rolle spielt. Also ich habe jetzt eben wirklich seit 18 habe ich wirklich immer ein Thema und dann das Baseball habe ich dann richtig gemacht. Oder? Und dann taucht man ab in das. Ich bin dann in die Nazi angekommen und dann sind das halt easy 4 Trainings gewesen, locker, wenn du wolltest spielen. Das war einfach normal gewesen. Vielleicht bist du vielleicht noch zusätzlich noch gegen eine Ballmaschine noch geschlagen. Und damals, wir erinnern uns an mein Alter, vor Internet, hast du vielleicht einmal einen Kollegen gehabt, der von Amerika zurückgekommen ist und ein paar VHS-Tape von einem Game gehabt hat, oder? Dann haben sich alle bei ihm getroffen und das studiert und gemacht und versuchen nachzumachen, etc. Und das Gleiche dann auch im Kampfsport, auch easy 5 Trainings pro Woche, Europameisterschaften, etc. Also jeweils voll drin. Und das ist auch das, was ich beim Impro, dann, was ich gesehen habe, gespürt habe und gewusst habe, das wird das nächste Ding sein. Also das heisst, die zwei grossen Lebensabschnitte, haben wir wahrscheinlich wie ein bisschen vorbereitet oder haben mir geholfen, mich kennenzulernen, zum wissen, wenn ich etwas vor mir habe und ich weiss, dass das ist mein Ding. Oder?
Mhm. Genau. Und wie kam es, dass Sie zu einem Ende gekommen sind, die Abschnitte?
Ich glaube, wie es einfach hat müssen sein. Baseball ist sehr, sehr grausamer Sport in der Schweiz, sage ich mal in dem Sinn. Wie gesagt, du musst sehr viele Trainings haben. Und du spielst jedes Wochenende und das sind einfach immer ganze Tage, die weg sind. Mhm. Und wenn du nicht spielst, gehst du noch Schiedsrichter nehmen, irgendwo in der Schweiz. Oder nach Jahr hast du vielleicht mal Genf dabei, dann musst du auf Genf runterfahren. Mhm. Unterwegs vor es verregnet, das Spiel wird abgesagt, wenn du dort bist, kannst du wieder zurückfahren, der Tag ist fertig. Mhm. Und das ist alles während dem Sommer. Jetzt hast du eine Freundin, willst du gerne mal ein Weekend verreisen? Nö, ist nicht.
Ja gut, aber all die Sachen, die du jetzt beschreibst, abgesehen vom Absagen, sind bei der Impro ja genauso.
Ja, aber viel, also wenn ich jetzt würde vollberuflich das machen, ja, oder? Aber dann wäre es auch gut, wäre es auch der Beruf und dann wäre es auch der Zeit. Aber sonst ist es in Schub, oder? Und nicht immer. Und darum ist dann irgendwann mal gut gewesen. Und
also um die Beziehung zu retten.
Ja, nein.
Sondern?
Nein, es ist wirklich gesehen, ich hatte das Bedürfnis gehabt. Oder? Ich hatte das Bedürfnis gehabt, wirklich sie zu schnappen und einfach mal weggehen und mal etwas anderes machen.
Also, es war zu einschränken.
Total. Total. Und dann habe ich bin schon immer Kampfsport begeistert gewesen, so durch Film und so. Mhm. Aber ich habe Schulter, wo es hängt, und immer gedacht, ich kann das eh nicht machen. Mhm. Und dann, habe ich eine Zeit lang 6 Monate in Zürich, in Mütliberg geschafft bei der CS. Und dort hat es einen anderen gehabt, der hat eine japanische Frau gehabt. Mhm. Und der hat auch so japanische Tapes mitgenommen und rumliegen gehabt.
Also Tapes meinst
du? VHS-Tapes.
Genau.
Also dann das, ich was das mal
vor Blu-rays, vor DVD.
Genau. Da habe ich mal so eins gesehen, da hat es so einen Kampf Ding etwas drauf gehabt. Ich frage, was das ist. Und er hat gesagt, das nennt man UFC. Das sind so Käfigkämpfe.
Ultimate
Fighting Championship. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das habe ich mal gesehen, so in einem RTL-Explosiv oder so, damals. grausame, bla 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 und so. Ist das überhaupt erlaubt? Und dann hat er gesagt, nein, das ist eigentlich überhaupt nicht so, wie es dort heisst. Das ist im Prinzip, der Käfig ist eigentlich nur, dass man nicht rausrutscht oder so. Und dort sind einfach wie alle olympischen Kampfsportarten, Taekwondo, Karate, Ringen, Judo und so weiter, sind alles erlaubt und Brazilian Jiu-Jitsu auch. Mhm. Und man will dann mal herausfinden, wenn sich die Leute treffen, wer gewinnt. Und dann hat er mir das eine ausgelehnt, dann bin ich das daheim schauen, fast noch die Store vorher runtergelassen und so, weil ich dachte, das ist so schlimm. Und dann bin ich zu meinem Erstaunen, habe ich dann gesehen, wie so der kleine Brasiliano, der unscheinbare, die riesen Koloss tatsächlich, so fast wie mein Bloodsport, oder? Aber ohne Blatt halt, strategisch am Boden festzurrt und dann Stück für Stück näher geht, bis er keine mit einem Würger oder mit einem Hebel stoppen. So wie man es eigentlich würde erwarten, ein Kleiner gewinnt gegen einen Grossen, aber das dann in der Praxis. Und das hat mich extrem fasziniert. Und dann bin ich mal in der Probetraining gegangen und dort ist fertig gewesen.
Ist das richtig? Habe ich jetzt richtig Mathe gemacht? Das hast du mit Anfang 30 erst angefangen?
Genau, ja.
Und
genau.
Das war trotzdem im noch Winter, möglich?
Im Winter, wenn Baseball Off-Season war, hatte ich ganz kurz Aikido und dann habe ich mit dem angefangen. Und dann ist das grösser geworden. Dann habe ich noch weniger Schwierigkeiten gehabt, mich vom Baseball zu verabschieden. Weil dann das mein Main geworden ist. Und dann sind wir so 5 Leute gewesen. Der eine Trainer. Und jetzt bin ich vor einer Woche bin ich meine Söhne anbringen ins Kindertraining. Das ist immer noch der Team Basel. Das ist immer noch das gleiche Ding, wo ich angefangen habe. Und das sind jetzt etwa 150 Leute drin.
Und ihr wart mal 5?
Genau. Also ich habe die ganze Phase eigentlich mit dem Claude Jäger zusammen, das ist unser Trainer. Ja. Er ist schon jünger als ich, auch wieder so ein Ding, genau. Wir zwei zusammen haben eigentlich, sind Leute gekommen und sind gegangen, haben wir das aufgebaut, haben zusammen dann das eigene Dojo schon gekauft in Basel, 400 Quadratmeter Matte aus Amerika einfliegen lassen und alles Dort kannst du dich jetzt mit deinem Badge einloggen und rein und gut trainieren. Es gibt eine florierende Frauenmannschaft, es gibt Kindertraining, das ist auch mega cool.
Das heißt, du bist nicht nur von zwei Kindern und von ein paar Aspiring Improvisern, sondern jetzt auch noch von einer Horde Kämpfern in Basel, der geistige Vater.
Genau, genau. Ja, es ist wirklich, das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel geholfen, denn was du gesehen hast, im Impro etwas aufzubauen. Es ist schon eine ganz, ganz tolle und wertvolle Zeit. Aber auch dort wieder hundertprozentig drin gesehen. In der Freizeit, sag jetzt mal, wenn ich nicht dort bin, halt auch dran denken, auch überlegen, auch, was könnte man machen, wie könnte man es vergrössern. Weil es ist so etwas Tolles, dass mehr Leute etwas davon wissen. Und es ist mal ein Kampfsport und ein Club, wo keine möchte gern halbstarke sind, wo sich Frauen unwohl fühlen, sondern wo alles Leute, die dort sind und sagen, das ist eine coole Sache. Da hast du einen Lehrer und du hast Studenten und du hast Hausfrauen und alles. Oder? Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen, dass wir die Kultur von Anfang an gerade richtig toll und positiv behalten, wie wir zwanglich auch gesehen sind. Oder? Genau.
Mega cool. Dann würde ich sagen, war es das mal mit der Einführung und wir legen jetzt mit den Impro-Themen los und kommen jetzt zur Biografie. Seit wann machst du Impro?
Ich mache Impro seit dem 2019. Im 2019 hat meine Frau die Stelle gewechselt oder gekündigt, besser gesagt. Und dann haben sie ihr zum Abschied so zwei Karten gegeben für so eine Comedy-Show. Ich habe doch gerne Comedy. Und dann haben wir die rumliegen lassen zuerst. Und sind dann aber dann im Januar die Comedy-Show mal schauen, wo wir nicht genau gewusst haben, was es ist. Und das war dann in Basel gewesen, im Taburettli, die Impronauten, wo sie eine Impro-Show gespielt haben. Und dann hat das angefangen und ich bin schon immer Comedy angefressen gewesen. Mehr Stand-Up. Aber schon sehr, sehr, sehr lang, vor Internetseiten, auch da wieder, wie komme ich nochmal an eine CD mehr dran? Genau. Und darum habe ich Whose Line Is It Anyway schon sehr gut kennt. Ich habe einfach gemeint, das ist eine Show. Und die haben das Konzept von dieser Show erfunden, wo sie Games machen und das, darum ist es lustig.
Und dann sehen wir also du hast quasi nicht erkannt, dass das dass quasi die Ausführung von etwas ist, was größer ist, und du hast gesagt, Whose Line Is It Anyway ist einfach nur Whose Line Is It Anyway.
Genau, genau. Ich habe gemeint, das ist wie eine andere Show, das ist das Konzept von der Show. Ich habe gewusst, das ist ein Ding, was es gibt im Pro. Oder? Und dann sind wir da drinnen gehockt und dann hat der Moderator gestartet. Hey, und ihr werdet auch etwas sagen. Ich sage, kommt mir eigentlich bekannt vor. Und dann ist halt die erste Szene gekommen. Und dann habe ich meine Frau angestoppt und gesagt, hey, ich weiss, was das ist. Das ist Whose Line Is It Anyways, oder? Jetzt müssen Schweizer das in dem Fall auch noch nachmachen. Das wird so cringe. Das ist so cringe. Das hat mich gerade ein bisschen genervt. Dann denkt, jetzt müssen sie die Show nachmachen, oder? Einfach in schlecht. Und dann vorgespult, am Schluss von dem Abend, habe ich mir Tränen aus den Augen gewischt und habe mir gesagt, hey, das ist richtig, richtig gut gewesen. Also ich bin so gut unterhalten gewesen. Ich war überhaupt nicht cringe gewesen. Ich habe mitgelacht, ich habe mitgefiebert. Genau. Und das ist, sind Impronauten gewesen, die im Kubik zu Gast gehabt haben, mit dem Sali, der auch bei An und für sich ist jetzt. Genau. Er ist auch der, wo wir dort mal sehr, sehr stark aufgefallen ist. Wobei auch ein Teil davon ist auch der Kontrast gesehen zu den anderen beiden. Also das
Raffi und Dave.
Hat ihnen später dann gemerkt, wie toll das ist, dass sie verschieden sind. Und dann hat es da geheißen, wir machen auch Kurs. Wir können auch einen Wochenendkurs gehen. Und man hat gefunden, hey, ich glaube, ich mache das. Und meine Frau hat gesagt, natürlich machst du das, oder? Das ist genau die Ding. Und dann habe ich den Wochenendkurs gemacht und mir dann entschieden, auch den regulären Kurs, also 8 Wochen, glaube ich, ist das, zu machen, jeden Montag. Und ja, nach dem zweiten, dritten Mal habe ich wie schon ein bisschen gemerkt, das ist, glaube ich, etwas. Das ist, ich muss das, glaube ich, haben. Und zwar ganz fest.
Und warum? Also was hat dir daran so gefallen?
Ich glaube, ich habe ja auch mal, weil ich so Comedy angefressen bin, habe ich sehr, sehr viele Sachen mit Comedy gemacht. Ich hole jetzt schnell ein bisschen aus. Mhm. Ich habe immer ein Ventil gesucht für das. Also ich bin der Funny Guy und so in der Gruppe und so, das ist easy, oder? Mhm. Aber ich wollte mehr machen mit dem. Ich habe zeitlang auch Kolumnen geschrieben. So auf schwarz-grünen Computer in der Bank, wo man die ersten Messages verschicken kann, habe ich immer so eine Morgen-Kolumne geschrieben. Und dann, kannst du das auch noch, kannst du auch noch da drauf nehmen, kannst du auch noch da drauf, und das ist dann so richtig gewachsen.
Der Typical Comedy Newsletter.
Also, es ist ein bisschen in die Richtung gegangen. Und dann nachher ist das Internet gekommen. Und dann habe ich angefangen, Kolumnen zu schreiben auf arschhund.ch. Also, wir müssen gar nicht schauen, das gibt es nicht. Arschhund.
Arschhund.
Genau. Ich habe ein Wort nehmen, das nicht wirklich beleidigend ist, aber wenn man es schnell liest, denkt, es ist beleidigend. Mhm. Und dort habe ich einfach regelmäßig Kolumnen geschrieben.
Zu also, Arsch und?
Arschhund.
Mit zwei Hs.
Ja.
Okay.
Ja, genau. Die ist inzwischen, ich habe sie nie mehr gepflegt, man kommt gar nicht drauf. Weil da, glaub, weiss nicht, was alles für all die Sachen drauf sind, dass es mal vom Provider abgestellt worden ist. Ich habe ein paar von diesen Kolumnen gerade letzte Woche entdeckt auf meinem alten Drive. Aha. Ja. Und dann habe ich das gemacht. Das haben da schon recht viel gelesen. Und durch das habe ich sogar mal zum Geburtstag ein Kärtchen bekommen. Mhm. Das heisst, ich soll mich bei der Caroline Rassel zu Basel melden, beim Fauteuil, Theater Fauteuil. Und ich weiß bis heute nicht, wer das war, ein paar von meinen Kolumnen ihr geschickt hat und gesagt hat, das wäre doch etwas für euch, die könnt doch auch von euch schreiben im Theater. Dann, gut, habe ich das mal gemacht und habe dann tatsächlich fürs Pfifferli, das ist eine Vorfasnachtsveranstaltung, habe ich mehrere Sketches geschrieben und zwei sind dann auch genommen worden vom Director dort. Und dann aber auch kurz vorher verworfen worden, weil sie noch musikalische Nummer gebraucht haben. Mhm, aber gleich, da habe ich recht. Also, ich bin immer wirklich im Comedy gewesen und da habe ich einen Stand-up probiert. Da hat es in der Schweiz noch nichts gegeben. Da hat es aber immerhin ein englisches Stand-up-Night gegeben in Basel. Mhm. Also habe ich für das etwas geschrieben. Und ich habe auch mal einen Stand-up gemacht als Vorakt für einen Rapper, für einen sehr engen Familienfreund, sage ich mal. Weil ich eben einfach eine Plattform gesucht habe, um das loszuwerden. Er hat gesagt, ja, komm doch mit mir mit, ich habe eine CD einweg, ich gehe durch die ganze Schweiz. Und dann habe ich eigentlich seine Show eröffnet mit Stand-up.
Okay.
Ja, genau. Also, weißt du, also sehr, sehr. Das sind dann, das sind 14 bis 18 sind der Leute gesehen. Dann habe ich einfach alles wegwerfen, was ich schon gehabt hatte. Und dann haben wir sehr andere Themen. Genau. So, also eben immer gesucht, immer etwas wollen mit Comedy machen. Und dann kommt das, oder? Und das ist, glaube ich, wirklich das, was ich. Ich habe erst dort gemerkt, das ist die Art von Comedy, die ich will. Weil auch ein Stand-up-Act schreiben ist für mich nicht. Darum habe ich auch den höchsten Respekt vor Stand-up-Artists, weil du tust die vorbereiteten Stand-up bringen und morgen wieder. Und Leute, die im Publikum sind, für die muss ich es anfühlen, wenn du es zum allerersten Mal sagst.
Voll.
Oder es fühlt sich ja an wie gerade, hey, ich rede jetzt gerade mit euch. Ah, und übrigens, ist ja auch schon voll. Oder wie auch immer, es muss die Frische haben. Aber nach dem 20. Mal, wie kannst du das nochmal so frisch machen? Und das fasziniert mich, aber das kann ich nicht. Und möchte ich auch nicht. Oder? Und darum bin ich dann wie beim Impro nachgekommen, wo ich wirklich meinen inneren Witz, den ich Bock habe, anzuwenden. Und der ist noch umringt mit Leuten, die gerne Witz haben und auch gerne Spass haben mit solchen Sachen. Dort habe ich dann plötzlich gemerkt, eben, wow, okay, das ist der Ort. Das ist wirklich das, was ich eigentlich wirklich lässig finde an Humor. Genau. Und das ist dann, wie gesagt, relativ früh in diesem Kurs habe ich gemerkt, das ist mein Ding, ich brauche mehr. Und dann bin ich daheim gehockt und okay, was haben wir für Themen gehabt? Gibt es einen Weg, dass ich das selber machen kann? Ich muss einfach mehr haben. Ich habe von googeln und dann habe ich gesehen, da gibt es eine offene Bühne. Was ist das genau? Okay, gut, das ist ja der Sonntag, dann gehe ich mal vorbei. Mhm. Mhm. Und dann bin ich hier auf Zürich gekommen, zu einem Pfirsich, und bin dort die offene Bühne. Und dort hat mich der Donat und der Björn willkommen geheissen, weil ich viel zu früh da gewesen bin. Und haben ein bisschen geschnurrt. Und dann ist der oben gekommen. Und jetzt wäre ein guter Moment, können wir schnell zur Werbung schneiden, ich muss schnitzen.
Ich plug derweil mal ein bisschen. Also wer die frühen Arbeiten des Herrn Gibbels sehen möchte, geht auf das Boomer Forum, das heißt Facebook, und sucht dort nach zwei Bünzlis, das ist der Podcast, das gibt die Facebook-Seite noch. Genauso wie es übrigens arschhund.ch zwar nicht mehr als Webseite gibt, Metanet lässt das nicht mehr zu, aber es gibt die arschhund.ch Facebook-Webseite, auf der ich gerade bin. Ja, Gibbel, jetzt musst du überlegen, ob du möchtest, dass die Leute das sehen, was du damals alles gepostet hast. Wobei das Problem ist, alles, was du gepostet hast, sind Links zu der Webseite, die es nicht mehr gibt.
Du musst mir wieder.
Ich mach dich wieder an. Müsst du vielleicht mit Schneuzen?
Ja, ich bin fertig. Willkommen nach dem Werbeblock. Wir sind wieder zurück, hier im Studio. Ja, stimmt, das ist eigentlich noch gut. Was du gesagt hast, ist eigentlich auch nochmals so ein Ding gesehen. Das ist das Letzte, glaube ich, was ich gemacht habe vor Impro, ist der Podcast. Die auch das ist zu früh gewesen. Mhm. Mit dem Mori zusammen, wo die Leute vielleicht auch als Rapper kennen, als Grio. Und das ist eben der gute Familie, von der ich gesagt habe. Wir sind eigentlich wirklich zusammen aufgewachsen. Und dort, ich habe auch wieder vor nicht langer Zeit geschaut, ob es die Seite noch gibt. Die gibt es, zweibünzlis.ch. Geht mal drauf. Aber, ich habe mir das ein bisschen anfangen zu hören. Das sind Sachen drauf, die ich heute wahrscheinlich nicht mehr sagen würde. Oder nicht so, würde ich sagen. Ich bin zwei, dreimal verschrocken. Aber trotzdem, ich stand dazu, das ist halt auch wieder ein bisschen zu früh gewesen. Das sind Podcasts noch keine grosse Sache gewesen. Und trotzdem, wenn ihr mal reinhören wollt, hört mal Episode 5, wo Nego heisst, wo wir das Wort besprechen, weil er ist auch Mischling wie ich. Mhm. Und Mischling sein heisst ja eigentlich hauptsächlich als die dunkle Seite, die angenommen werden, oder? Mm-hmm. Du siehst ja die Schweizer Seite weniger an, bis jemand redet. Und auch dort die mit unserem tollen Basler Politiker, mit dem Werbo, sind doch, glaube ich, zwei tolle. Und dort, wenn du da reinhörst, dann spiele ich ja ihn, oder? Dort spiele ich den Werbo. Und das ist eigentlich auch schon voll Impro. Aha. Oder auch in der zweiten Episode, ich habe dann einfach im Kollegenkreis rumgefragt, hey, wer wäre dabei, in meinem Podcast etwas darzustellen, dürfen Sie, was er will. Dann hat zum Beispiel Linda, die jetzt heute auch im Auftrittsteam ist, im ProLab, hat sie gesagt, ja. Und sie hat eine damalige, glaube ich, erste Gewinnerin von der Schweizer Version, von dem Musikcasting gespielt, ich weiß nicht, wie sie heisst. Keine Vorbereitung, gar nicht. Wir haben nichts gewusst von Impro. Und die hat einfach die durchgezogen und ich habe sie interviewt. Es hat alles schon ein bisschen in die Richtung gezeigt.
Voll, spannend.
Und dann ist wirklich gesehen, so, was das gibt's? Das gibt's als Ding zu machen. Da bin ich durchgereiht. Genau. Cool. Also, eben, und dann bin ich angekommen bei dem Open Stage. Mega Fun gehabt am Open Stage. Ab dann ist klar, ich gehe in jeden Open Stage. Ja.
Und dann hat Emilia dich entdeckt.
Und dann hat mich Emilia entdeckt.
Wenn Emilia deinen Podcast gehört hätte, hätte sie wahrscheinlich die Finger gar meilenweit von dir ferngehalten. Oder Emilia ist keine Podcast-Hörerin. Von dem her. Cool. Also es ist auch schön, dass du das ja noch auch online hältst. Und das ist natürlich ein großer Vorteil der Impro ist, dass eben diese Sachen können dich kaum haunten. Die Impro ist halt momentan und jetzt, was du in der Show vor 3 Jahren gesagt hast, ist weg.
Ja, das stimmt so.
Das ist natürlich schon, auch gerade was Comedy angeht, ein Vorteil und erlaubt, glaube ich, auch viel mehr, sich auch als Performance-Person, eine Performance-Künstler auch immer wieder neu weiterzuentwickeln, weil du bist, wenn du es schaffst, dich von dem, was du vor 5 Jahren mal als richtig empfunden hast, loszulösen, hast du halt in dem Metier auch wirklich viel mehr die Chance, dich immer wieder neu zu entwickeln. Und niemand spielt dir einfach eine Aufzeichnung von 2014 vor, wo du irgendwas mal gemacht hast und denkst, ja, ich würde es nicht mehr machen, aber man kann es mir vorhalten.
Das ist so, ja.
Das ist schön an der Impro.
Absolut.
Gibril, was ist denn deine All-Time-Lieblings-Impro-Show?
Format.
Ich sage es bewusst so, als All-Time-Lieblings-Impro-Show, dass wir nicht in eine große Debatte über Formate kehren. Mhm. Aber was ist es denn? Welche Show findest du denn als Spieler oder als Zuschauer, welche sagst du denn, das ist die, die ich am besten finde, die mir am besten gefällt?
Also ich nehme auch jede Seite Maestro.
Nein, also weil, manche sagen Maestro. Okay. Aber wenn du die Podcast gehört hättest, wüsstest du, dass es nicht so wäre.
Möchtest du vielleicht noch schnell den Insider vielleicht noch erklären, wo du am Laufen bist?
Der Gibril ist einer der größten Impro-Nerds der Schweiz und hört jeden noch so obskuren Impro-Podcast aus Texas. Und ich war schon vorhin sehr entsetzt, als er mir mitgeteilt hat, dass er erst 2 Folgen zu 60% gehört hat. Das hat mir schon in der Seele wehgetan. Das muss ich ihn jetzt noch ein bisschen spüren lassen. Okay, also Gibril, was nimmst du denn?
Ich nehme das sehr gerne an. Ich würde sagen, Maestro ist ganz sicher etwas. Ich finde, wie man kommt schwer drum herum. Maestro, Theatersport, ja, also das Gamige Impro ist sicher mal das, mit dem hat es mich angefixt. Darum gibt es keinen Weg drum herum zu sagen, dass das ganz, ganz, ganz oben ist. Und dann sage ich mal, wenn man davon Impro spielen, dann nimmt man ja auch ein bisschen auch andere Perspektiven ein und wo man vielleicht gar nicht hätte können, als Gelegenheitszuschauer. Vielleicht Zuschauer, die sehr regelmäßig gehen, die entwickeln dann auch so gewisse Vorlieben. Aber ich muss sagen, als ich das Praktikum gemacht habe und wir böse gespielt haben, muss ich sagen, ist mir das sehr, sehr gut reingekommen.
Kannst du kurz in 3 Sätzen die Show Böse erklären für die Zuhörerinnen, die das nicht kennen?
Genau, ist basiert auf der Show Breaking Bad.
Also sehr lose.
Sehr lose, ja, genau. Besteht aus mehreren Elementen, aber letztendlich den Zuschauer eine Hauptfigur bestimmen und auch ein bisschen umschreiben. Und dann sieht man eigentlich den Weg von dieser Hauptfigur, wie sie als eigentlich relativ normale Person startet, aber immer wie mehr auf die dunkle Seite gezogen wird. So. Und was mir halt dort sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, ist das Zusammenspiel mit den anderen Mitspielern, die einfach versuchen, nochmal und nochmal und nochmal die auf eine schlechte Seite überzuziehen. Und auch dann das Verständnis, du musst ein bisschen verstehen, wie Story funktioniert und auch das Verständnis, dass du Sachen kannst abwehren, also eigentlich blockieren fast, oder? Mit dem Wissen, dass jeder weiss, das ist kein Block, oder? Wir schaffen an dir, wir holen dich schon noch. Und das finde ich mega faszinierend. Und halt auch, dass es dann dort themenmäßige Sachen gibt. Also ich sage, Zuschauer, die kommen, die gehen wie mit uns ein bisschen so den Pakt ein. Da darf es auch Sachen geben, die man vielleicht in einem Meister wahrscheinlich nicht würde thematisieren. Oder? Und das ist auch nochmal sehr, sehr schön.
Dieser Pakt wird in der Böse-Show damit getroffen, dass das Publikum Abstimmungsgeräte hat und immer wieder sagen kann, ob ihnen das aus ihrer Perspektive zu weit geht. Und ich glaube, 80% ist der Schwellenwert. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja.
Man kann es in der Podcast-Folge mit Niki nachhören. Der hat nämlich auch schon Böse erwähnt. Mhm. Er wäre übrigens typisch die 2. Folge. Dass sobald das erreicht wird, wird diese Geschichte beendet und es beginnt eine neue Geschichte von einer Nebenfigur der letzten Geschichte und wir gucken, wie die sich ins Böse entwickelt. Cool. Gibril,
Niki habe ich die übrigens auch gespielt, die Show, ja.
Ja, der hat die auch mitentwickelt, also die beruht ursprünglich auf einer Harry-Olli-Show und ich weiß nicht, ob sie sie hundertprozentig gleich gemacht haben oder einfach übertragen haben. Was war denn dein Lieblings-An-und-Pfirsich-Moment?
Da habe ich natürlich viele. Darf ich ja mehrere auswählen?
Nein.
Okay.
Dein Lieblings-An-und-Pfirsich-Moment.
Da war es sonst jetzt nicht schlecht, wenn wir einen kleinen Werbeblock einspielen.
Hör auf, Werbeblocks zu fordern. Es werden keine Werbeblocks kommen. Hättest du dich auf diesen Podcast besser vorbereitet, indem du andere Podcasts gehört hättest, hättest du gewusst, diese Frage kommt. Also, Gibril, was ist der eine An- und Pfirsich-Lieblingsmoment?
Es ist mehr im Moment ein Einschränken von 3. Aber gut, dann nehme ich doch einen, den ich erst nachträglich als mein Lieblingsmoment wahrgenommen habe. Und das ist mein erster Maestro. Ich habe mich beworben für die Masterclass. Ich habe kurz vor dem nicht gewusst, was das ist. Und habe an diesem Tag Einzelsprüche gehabt mit Emilia und mit Simon. Und bei den Zobig, ich glaube mit meiner Frau, habe ich vorgehabt, wenn wir schon in Zürich sind, gehen wir auch Meister schauen. Und dort dem Gespräch haben sie mir schon gesagt, gell, du weißt, es gibt einen Workshop, du kannst dort auch im Fall, kannst im Fall auch dort mitmachen und so. Und ich so, ja, und dann habe ich mir gedacht, ja, wobei, es ist wahrscheinlich auch nicht schlecht, wenn ich mich jetzt bewirbe für Masterclass.
strategischen.
Genau, genau. Und sie haben natürlich auch gesagt, nein, nein, das, also es hat dann im Fall überhaupt keinen Einfluss und so weiter. Und also komm, dann habe ich mich halt dort beworben und gesagt, das ist gut. Und dann hat es geheißen, wer will mitspielen? Dann wird der gleiche den ganzen Tag gehabt. Ja, ich muss ja wahrscheinlich zeigen, fast. Ja. Also habe ich mich gemeldet. Und dann habe ich die erste Szene gehabt mit Emilia und mit Niki.
Kann das sein, dass ich Regie geführt habe? Kann das sein?
Das scheint mir so Erinnerung. Möglich.
Poppende Erinnerung. Ja. Okay, aber ja.
Und jetzt Leute, die die zwei kennen, die wissen, doch kann nicht schief gehen.
Mit Emilia und Niki.
Ja,
aber möglich. Du hast es geschafft, es kaputt zu machen.
Ich habe es erbrochen.
Wie hast du es erbrochen? Wie hast du es geschafft, Emilia und Niki kaputt zu machen?
Ich habe einfach mehr Löcher ins Boot gebaut, als sie haben können gleichzeitig stopfen. Das, ganz simpel.
Kannst du dich auch an erinnern, also wie das passiert ist?
Ja, es ist etwas mit Fußball und es ist glaube ich ein Ding gewesen, UEFA Cup oder irgend sowas. Und dann hat es ein Fußballthema gegeben.
Das war bestimmt Champions League
Finale. Champions League vielleicht, genau. Ich habe keine Ahnung von Fußball.
Es war Champions League Finale.
Dann sind wir auf der Bühne und ich wirf einfach sie eröffnen. Und eigentlich alles, was ich machen müsste, ist anstehen. Blöd gesagt, oder? Und dann habe ich als allererstes reingeschmissen, es ist schon definiert worden, dass es Familienverhältnis gibt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, hey, es ist mega gut, wenn ich jetzt sage, hey, wow, ich habe einen baseldeutschen Dialekt. Dann hat das reingeworfen, der Emilia hat es gerechtfertigt. Und der Niki hat es noch yes ended. Und dann bin ich mit dem Nächsten gekommen, hey, wir müssen das und das machen. Hey, wieso ist das so und so? Einfach wahnsinnig, also natürlich in der Nervosität rein, wahnsinnig viel Impuls, wahnsinnig viel, es ist wirklich das Who's-Who von den Fehlern, die man machen kann. Sachen nicht akzeptiert und so weiter. Nein gesagt, ganz, ganz, ganz herrlich. Und jetzt eben, weil das erste Mal ist, habe ich das noch so klar vor mir und ich sehe auch, wie die zwei wie wahnsinnig mit dem Kessel versuchen, das Wasser wieder aus dem Boot auszuholen. Es hat, glaube ich, 3 Punkte gegeben. Also von dem her ein riesen Kompliment an die zwei. Die 1-Punkte-Szene hat immerhin noch 3 Punkte gegeben. Ja. Und das ist jetzt im Nachhinein sehr toll. Sehr, sehr, sehr toll, das noch zu wissen.
Okay. Ja. Jetzt im Schnelldurchlauf, was waren die anderen zwei Momente?
Die anderen zwei Momente wäre wahrscheinlich der eine ist mit dir gewesen. Gary, wir haben zusammen einen Einsatz gehabt, so einen Business-Impro-Einsatz in Zug.
Oh ja, Lehrerabschlussfest, ja.
Genau.
Schulabschlussfest, ja.
Genau. Und wir haben dort angefangen zu spielen zu zweit. Und am Anfang ist es noch gut gegangen. Wir haben auch ein Zettelspiel gemacht, das natürlich selbstverständlich super gut angekommen ist. Und dann hast du vorgeschlagen gehabt, dass wir, glaube ich, als Schluss machen wir noch eine Heldenreise. Und dann haben sie dafür auswählen, wer der Held zu ziehen. Dann haben wir gesagt, haben sie den Abwart wollen. Dann bin ich der Abwart geworden. Und dann hast du mich mit verschiedenen Blickwinkeln angespielt. Und das ist im Fall etwas, was ich heute noch meinen Schülern erzähle. Und zwar sind wir dann so ein bisschen in ein Ding reingekommen. Ich weiss nicht, du bist ein Schwellenhüter dann gewesen. Du bist der Bub gewesen, wo ich einfach daran vorbeikommen musste. Und ich musste irgendwie versuchen, ihn zu beruhigen oder ihn zur Besinnung zu bringen. Und es ist schon nicht richtig gelaufen. Und es sind, also, an Zuschauer, wie viele Leute sind da drinnen gewesen? Das ist riesig gewesen. Das sind so viele Tische, die sind am Essen gewesen und alles und haben es zugeschaut. Und in dem Innen entscheidest du, mir noch eine wichtige Lektion zu einer Heldenreise beizubringen, nämlich, dass ich an dieser Schwelle richtig vorbeikommen muss. Und ich stand vor diesem Bub und ich komme an diesem Bub nicht vorbei und du hast nicht, damit es schneller geht, einfach nachgelassen. Sondern du hast wollen, dass ich ein richtiges Angebot bringe, wo tatsächlich der umstimmt. Ja. Und ich habe gerudert und ich habe gemacht und ich habe wirklich so, genau. Irgendwann ist die Szene vorbei gewesen und ja, wir hatten das Gefühl, wir, ach Scheiße und so. Und dann die Leute sind da schon noch vorbeigekommen und haben gesagt, hey, sie sind toll gewesen und so. Und dann sind wir zusammen im Auto heimgefahren, am Anfang war es still gewesen. Und dann hast du gesagt, und?
Wie war's?
Genau, ja. Wie war's? Ich habe das so, ich erzähle das eben so gerne den Leuten, weil dort habe ich dann schon einen Punkt erreicht gehabt, wo ich wie ein Verständnis dafür gehabt habe, wie wertvoll das ist. Also nicht erst viele Jahre später, wie jetzt zum Beispiel der Meisterauftritt, sondern schon eigentlich schon im Auto. Habe ich gedacht, und hat ihr das auch gesagt, und es ist auch wirklich so gemeint gewesen, es ist richtig geil. Es ist richtig geil, also weißt du, wirklich merci, oder? Weil das hat mir für später so viel gebracht, oder jetzt auch zum meinen Schülern, das weiterzugeben. Und das kann ich jetzt erzählen schon noch, oder? Das ist so wertvoll.
Ich kann mich auch noch sehr gut an diesen Auftrag erinnern, weil es ist so etwas, gerade Schulabschlussveranstaltungen, das sind gefühlt aus meiner Erfahrung Hits or Misses, weil entweder ist das eine ganz lahme Veranstaltung und dann kommst du und du machst alles besser, oder ist es das Gegenteil und das war dieser Auftrag. Diese Lehrer waren, die hatten nämlich schon 4 Songs und Programmpunkte und hatten sehr liebevolle Verabschiedungen gemacht, die in sich schon sehr lustig waren. Ich erinnere mich noch an den einen Lehrer, der einen PowerPoint-Vortrag darüber gehalten hat, ob Sonnenblumen mit der Sonne sich drehen oder nicht, weil er seit 20 Jahren mit einem anderen Lehrer einen Streit drüber hatte. Und er hatte so eine absurd lustige PowerPoint-Präsentation gemacht. Und in dieser in sich tollen Stimmung, die haben es eigentlich ganz toll miteinander, kommen jetzt auch die zwei Fremden und machen jetzt noch was Lustiges. Und ja, wir haben es sicher auch nicht bestmöglich gemacht, aber ich weiß auch noch, das war so ein Moment, wo du merkst, Scheiße, es braucht uns nicht, lasst die einfach alleine und jetzt essen und Spaß haben und die brauchen jetzt nicht die Fremden, die ihnen jetzt noch was Lustiges machen. Und ich habe aber auch schon das Gegenteil erlebt. Ich habe ganz tolle Schulabschlussshows erlebt. Ich erinnere mich noch an diese Autofahrt, ja, und an diesen Schwellenlichter. Und wahrscheinlich war ich ein bisschen borniert und habe dir das Leben zu sehr zur Hölle gemacht. Aber es ist ja schön, dass das dabei rausgekommen ist. Und damit kommen wir zur letzten Frage des biografischen Teils. Was am Ende für dich das Wichtigste ist, was aus dem rausgekommen ist? Denn die Frage ist, Jibril, und du musst dich für eine entscheiden, was ist die eine Impro-Weisheit?
Ja, die eine Impro-Weisheit. Ich nehme den ganzen Frischi. Die ist mir rausgerutscht vor 2 Wochen.
Also das ist eine, die du selber erfunden hast. Sehr gut.
Ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, es haben mehr, es ist ein Kurs gestimmt, Improvising 3 gesehen. Und es haben mehr, sie mehr auf eine Art, weil ich habe wie etwas kommentiert, was sie gemacht haben. Sag nicht, kann ich das jetzt sagen? Doch, selber drauf komme? Ich weiß auch nicht.
Doch, natürlich.
Und zwar ist mir dort aufgefallen, die Kathi hat mit ihnen etwas gesagt im Kreis. Und dort habe ich plötzlich gecheckt, da habe ich ihnen wie gesagt, ich mache das immer, ich tue immer wieder zum Sport vergleichen. Da hat vielleicht auch nochmal eine Parallele. Du hast geguckt, was es gebracht hat. Und zwar, wenn du ins Fitness gehst und richtig hart trainierst. Oder auch sonst etwas machst, richtig, richtig hart. Dann hast du am nächsten Tag fängt ja deine Muskulatur zu wachsen oder bessere Qualität zu haben, etc. Aber du hast den Muskelkater. Und das ist ein Schmerz eigentlich, oder? Aber das ist schon recht toller Schmerz, oder? Du läufst so um, bist aufgestoßen, jetzt ist an und jedes Mal macht dich ein bisschen so, au, 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 aber so, yes, ich habe etwas gemacht. Es ist ein richtiger positiver Schmerz, es ist eine Kritik, was du am Vortag eigentlich gemacht hast. Es ist richtig eine coole Sache. Und dort in der, weil wir dort so eine Szene gehabt haben, wo es für die Leute recht cringe gewesen ist, sie haben nicht weiter gewusst. Und, so der Moment, wo man am liebsten nebeneinander wäre, weil einfach, dort habe ich ihnen dann gesagt, das ist eigentlich ein Bando im Impro. Weil du schaffst, und dann kommst du in eine schwierige Lage rein, und du schaffst, und du machst aber weiter, du hörst nicht auf. Und du bleibst da drinnen. Und es fühlt sich nicht gut an, in dem Moment. Und nachher ist die Szene vorbei. Und das haben wir alle schon gehabt, aus einem Kurs oder so. Und gehst heim und hast das Bauchgefühl, oder auch nach einer Show, wo du findest, du hast nicht performt. Hast das Bauchgefühl mit dir und es macht das ganze Leben so, aber das ist ja eigentlich das ist der Muskelkater vom Impro. Oder? Also wir machen es nicht physisch, wir machen es mit Entscheidungen, mit Ideen etc. Und wenn man halt richtig, richtig hart schafft, ist das eigentlich viel wertvoller. Und dann habe ich ihnen wie gesagt, das ist eigentlich etwas, was man muss geniessen. Also der Cringe oder der Effekt nach dem Cringe, das ist eigentlich etwas, was man genauso enjoyen sollte, wie es ein Muskelkater, wo einmal daran erinnert, was man geschafft hat. Ja. Ich habe mir das dann selber aufschreiben, weil ich bin wie überrascht worden von dieser Aussage.
Mega schön. Und ich glaube, die allermeisten Improvisationen entstehen genauso, dass jemand in einem Kurs eine Assoziation sagt und am Ende merkt, oh, das war, glaube ich, auch ein guter Satz. Apropos gute Sätze, ein guter Satz, der in allen Podcasts kommt, was du wüsstest, wenn du sie alle bisher gehört hättest, wäre, das war's mit der Biografie und jetzt kommen wir zu Geralds Thema. Mhm. 2020, hast du erzählt, hast du in Basel das Impro Lab gegründet. Was es genau ist und was es jetzt zum Beispiel vom An und für sich Kurssystem oder auch von den Kursen der Impronauten unterscheidet, wirst du uns gleich erklären. Was ja spektakulär ist, dass es ganz viele Menschen, die im Improlab sind, inzwischen auch bei uns die Masterclass gemacht haben oder auch das Nachwuchsensemble begleitet haben und dass du es dort anscheinend schaffst, auch eine sehr heterogene Menschengruppe zusammenzuführen. Ich habe ja auch selbst schon ein, zwei Mal mitmachen dürfen, dabei sein dürfen und es beeindruckt mich schon massiv, wie homogen eine heterogene Gruppe altersmäßig, persönlichkeitsmäßig miteinander fungiert. Und das beeindruckt mich mega, weil treue Hörer des Podcasts wissen, dass mir der soziale Aspekt von der Impro und das Community-Element der Impro mindestens genauso wichtig ist, wenn nicht sogar wahrscheinlich wichtiger als der quasi Unterhaltungsaspekt der Impro. Und daher würde ich gerne, dass du uns ein bisschen erzählst, was das ist. Vielleicht um andere Impro-Lab-ablegende oder vergleichbare Projekte zu inspirieren. Und damit, Djibril, ganz einfache Frage. Was ist das Impro-Lab?
Das und vieles anderes gehört und nach dem nächsten Werbeblock.
Djibril, okay. Aufhören mit den Werbeblöcken.
Go. Okay, okay. Entstanden ist es als nötiges Rettungsmittel für mich, wo ganz wenig Impro gemacht hat und in eine Masterclass reingekommen ist. Und am Anfang gedacht hat, ey, ja, cool, ich bin ja witzig. Also ist das, und Impro heisst, man muss witzig sein. Also ist das easy. Und dort habe ich dann bald einmal gemerkt, oh, Impro ist A, viel, viel, viel mehr. Und B, ich weiss nicht von dem allem. Ich muss Gas geben. Und dann habe ich halt angefangen, mir wirklich alles. Ich habe bis heute noch, jede Stunde eigentlich, habe ich Notizen dazu, elektronisch. Und habe gleichzeitig, parallel bin ich immer noch im Kurs gesehen von den Impronauten, habe dort einmal vorgeschlagen, hey Leute, wollen wir uns nicht noch ein zweites Mal treffen, privat nehmen, wo wir die Sachen umsetzen können, wo wir in den Kurs an jedem Kurs oben hören. Und ja, dann haben wir so eine Lerngruppe, blöd gesagt, gehabt, oder? Und dann ist es halt noch oft ein bisschen rumgehängen gesehen und weil ja niemand hat richtig gewusst. Aber bei mir hat ja dann die Masterclass angefangen. Das heisst, ich habe jede Woche 3 Stunden sehr dicht, sehr viel Info und Theorie und auch Praxis erlebt. Und haben wir auch dort immer alles aufgeschrieben und habe dann mal vorgeschlagen, hey, wie wär's, wenn ich doch würde die Stunde ein bisschen gestalten, einfach, dass wir können loslegen, wenn wir schon starten. Und dann hat es eigentlich so angefangen und mit der Zeit sind es halt immer weitergegangen, okay, was könnten wir heute machen, weil der eine, die hat doch so Mühe mit dem, was gibt es da, hat dann auch Gelegenheit gehabt mit Emilia dann mal ab und zu fragen, und sagen, hey, look, ich mache mir Gedanken da. Und das hat mir natürlich auch geholfen, wiederum zu verstehen, zum Teil, was sie mir oder Simon mir gesagt hat. Weil sobald ich plötzlich die Gedanken hatte über einen anderen und ich merke, das hat mir auch jemand gesagt, und ich checkt, was eigentlich da gemeint war. Genau. Und dann aus dem Lerngrüppel sind dann halt wirklich dann wie langsam, aber sicher Stunden geworden. Und dann hat sich aber halt der Aufwand erhöht für mich. Ich bin dann auch junger Vater gesehen. Und am Anfang war auch Zara, meine Frau, dabei gewesen, jeweils an diesen Dingen. Und nicht mehr der Grossvater musste hüten. Aber irgendwann einmal war es halt ein bisschen too much gewesen. Er hat sich zurückgezogen und hat quasi sich geopfert, sage ich einmal. Generell, also muss ich sagen, ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Leute, folgenden Deal. Wir machen das mit monatlichem Beitrag oder mit einem Mitgliederbeitrag und dafür suchen wir auch einen Ort, wo wir mieten können. Und dann ist auch ein bisschen, sag ich mal, meine Arbeit gerechtfertigt gegenüber meiner Familie, oder? Wo doch recht viel Zeit braucht. Genau. Ich muss mich schnell räuspern. Vielleicht könnten wir in dieser Zeit eine Frage aus dem Chat schnell nehmen.
Der Jibril, der alte Podcast-Profi, er ist wieder zurück. Er gibt mir einen Daumen hoch. Es hat gereicht, ihn Podcast-Profi zu nennen, um das Räuspern aus seinem Hals zu kriegen.
Genau, nehmen wir vielleicht die Frage aus dem Chat später. Ja, und dann habe ich geschaut, wie viele Leute müsste ich haben. Ich müsste auf 10 Personen kommen, die wo mitmachen. Und habe dann auch das Barracuda in Basel gewusst, dass ich das mieten kann, habe die Rechnung gemacht. Und es sind dann, glaube ich, 12 Leute gewesen. Und dann haben wir da gestartet.
Und diese 12 Leute sind alle aus diesem Impronauten-Workshop rausgekommen?
Genau. Das sind aus meinem oder aus einem Parallelen, weil in diesem Jahrgang hat es 2 gleichzeitige gegeben, weil es mehr Leute sind. Und dann haben wir eigentlich dort weitergemacht, weil das sind ja alles, man hat ja das Problem, oder das habe ich zumindest gehabt, weil ich gewusst habe, ich will dort drinnen sein, oder? Und du kannst ja aber, dort zumal hat es, glaube ich, den Impokurs 1 und der 2 gegeben. Und ich habe nur den 1 gemacht gehabt, aber auch schon dort, da habe ich gedacht, ja, was mache ich, wenn das fertig ist? Dann lande ich auf der Strasse, blöd gesagt, oder? Weil du kannst nicht einfach, okay, by the way, Impronaut, ich bin jetzt auch dabei, gell? Ich habe beide Kurse gemacht, oder? Das gibt es ja nicht. Und darum eigentlich habe ich so etwas gemacht. Also es ist auch bis zu einem gewissen Punkt Egoismus dabei gewesen, weil ich wollte, dass es Impro gibt. Also ich wollte, dass es eine Impro-Community gibt, damit ich auch Impro erleben und machen dort. Und das ist dann eigentlich durch das auch entstanden. Also da haben wir jeden Dienstag hat es eine vorbereitete Stunde gegeben und sie haben nur kommen und wir haben jedes Mal etwas Neues gemacht. Ich habe genug Munition gehabt aus der Masterclass plus natürlich auch aus meinen 24-7 Nördereien überall. Genau, und so hat es dann angefangen. Nach etwa 2 Jahren habe ich dann erweitert auf einen zweiten Tag und jetzt seit Anfangsjahr sind wir 3 Tage. Wo dann auch thematisch drin sind, haben wir jetzt 3 Tage mit einem Abo, das man haben kann. Darum, ich sage immer, es ist das Fitnesszentrum vom Impro. Du zahlst einen Halbjahres- oder Jahresbeitrag und dann kommst du so oft, wie du Lust hast. Genau.
Und ihr habt dann quasi inzwischen, also ich nehme mal an, das machst nicht mehr du alleine, wenn das jetzt 3 Abende die Woche ist, oder?
Genau, ja. Also das ist also schon 2 Stränge, sage ich mal, mit einem 100% Job und 2 Kindern. Und weil aber halt jetzt mehr Leute haben, die wirklich auch schon sehr lange dabei sind und ich gemerkt habe, hey, ganz alles falsch mache ich gleich nicht, weil wie gesagt, die können sich auch bei anderen für sich bewerben für ein Nachwuchsensemble und kommen rein. Das finde ich auch ganz, ganz toll gesehen, also die Leute können Impro in dem Fall, oder? Dort haben wir halt wirklich auch Leute, die vorgeschritten sind und dann habe ich auch mir überlegt, hey, es wäre vielleicht Zeit, auch mal einen zweiten Teacher zu haben. Und hat jetzt eben mit Matteo im 2025 können durchstarten. Also anfangs 2024 habe ich eigentlich das mal mit ihm besprochen. Und dann haben wir das eigentlich jetzt so aufgezogen und gestartet.
Aber das heißt, es hat einen Übergang gegeben von ich organisiere für Leute, die in den Impronauten Kurse machen, ein zweites Gefäß und bringe Informationen rein hinzu, du bietest jetzt eigentlich parallele Kurse zu den Impronauten an über die Jahre?
Genau, also es ist nie, ich mache etwas für Leute, die Kurs machen bei dem Impronaut. Also es ist quasi wirklich die Anfangsgruppe, die aus dem gekommen ist, genau.
Und wie ist das dann der Schritt in die Öffentlichkeit gekommen?
Und das, dann habe ich halt eine Homepage erstellt und Namen ausgesucht und dann habe ich das halt Impro Lab genannt. Ich wollte, dass das Wort Impro drinnen ist, also im Gegensatz zu einer Gruppe, wo ich eher wahrscheinlich würde das Wort draussen lassen. Aber weil es ja eine Schule ist, habe ich wollte, dass das Wort drinnen ist. Und Lab, ich glaube, das Labor, das tut auch ein bisschen darstellen, was wir dort machen, dass es drinnen halt eben geschaffen und experimentiert wird. Das ist so der Anfang gewesen. Und dann hat es automatisch Leute gegeben, die natürlich auch so weise Kinder aus Kurs dann den Weg zu mir gefunden haben.
Aber jetzt ist eine Positionierungsfrage. Also wenn du es Impro-Lab nennst, dann verstehe ich das in seiner ursprünglichen Idee. Wir kommen zusammen, wir probieren hier Dinge aus, die wir aus verschiedenen Quellen haben und schauen, wie wir damit umgehen. Wenn du mir aber erzählst, es gibt Leute, die, wo du es nicht so falsch gemacht hast, dass sie so weit gekommen sind, dass sie sich im Nachwuchsensemble bewerben können und genommen werden, dann klingt das ja fast eher wie eine Schule.
Ja, nein, es ist eine Schule. Es ist schon eine Schule. Also das ist ursprünglich mir nicht klar. Also ich kann nicht wissen, wo das angeht, aber inzwischen ist es eine Impro-Schule. Mhm. Und als Erweiterung von dieser Schule habe ich dann irgendwann auch mal für die Fortgeschrittenen ein Gefäß gesucht für Auftritt. Mhm. Weil das ist ja ein bisschen das Schwierige bei so einem Unterfangen. Ich bin eine Person gewesen. Mhm. Und jetzt, klar könnte ich jetzt sagen, ich mache auch Impro Basics 1 und dann 2 und dann 3. Aber ich kann ja wieder nicht nochmals eins machen, parallel dazu, von neu, die kommen, weil sonst, oder ich müsste 100% das machen, und auch das war schwer. Das heisst, durch dass wir so eine Gym-Membership haben, jeden Abend, hast du einfach Leute, die kommen. Und, die sind mittlerweile vielleicht 4 Jahre dabei, aber vielleicht sind sie auch 4 Tage dabei, oder? Und das ist sicher mal eine der grössten Herausforderungen. Wie kann ich so eine Doppelstunde, also die 2 Stunden, die wir pro Abend haben, wie kann ich die interessant für alle gestalten? Also das heisst, Sachen, wo man vielleicht in meiner Impro Basic 1 würde machen, möchte ich vielleicht auch bringen. Aber wie gestalte ich das, dass einer, der zum 50. Mal Bibidi Bob gemacht hat, oder? Dass es für den gleich auch ansprechend ist. Also klar, innerhalb von einer Übung kann man es nicht unbedingt machen, aber innerhalb von einer Übung habe ich da Lösungen gesucht. Und ich glaube, das ist mir bisher auch gelungen.
Also der Unterschied dann zu uns ist, du bietest nicht einen, oder zu den Impronauten, du bietest nicht jetzt den Impro Basic 1 für 8 Wochen an, sondern du hast 3 Abende mit verschiedenem Schwerpunkt und im Grunde genommen die Person, die das erste Mal dazu kommt, steigt einfach an einem so einen Abend ein und macht diesen Grundlagenabend genauso wie jemand, der seit 3 Jahren dabei ist.
Genau, das ist aber auch ganz neu. Vorher habe ich den Luxus ja nicht einmal gehabt. Das heisst, was ich gemacht habe, dass die 3 Abende thematisch getrennt sind.
Oder? Also davor war sowieso alles derselbe Abend
für alle. Genau. Vorher war es einfach gesehen, es gibt es 2-mal pro Woche.
Und aber jetzt, ich verstehe es jetzt. Ich habe jetzt die Frage, das ist ja so sehr weit weg von unserem System. Also im Sinne von, du machst einen Kurs und dann ist er fertig und dann gehst du hoch und dann bist du mehr oder weniger, hast du die Hoffnung, dass du im dritten Kurs mit Leuten mit ungefähr gleich viel Erfahrung bist. Und es gibt auch innerhalb unserer LehrerInnen gibt es quasi auch das Bedürfnis und die Kritik und ich sage, die Leute müssen ungefähr gleich viel Erfahrung und gleich viel können, um gut miteinander zu operieren. Ich würde ja behaupten, dass du die Antithese aufstellst, dass du sagst, spielt gar keine Rolle. Und jetzt habe ich eben noch 2 Gedanken dazu und dann möchte ich eine Meinung hören. Das erste ist, erstens, du entwickelst anscheinend mehr oder weniger Leute, die genug Qualität haben, um mit zumindest Bühnenkurs, Masterclass, Leuten beim anderen für sich mitzuhalten. Also sie kommen ins Nachwuchsensemble rein. Und gleichzeitig habe ich ja die These aufgestellt, eine sehr heterogene Gruppe, die aber sehr homogen miteinander spielen kann. Glaubst du, dass diese, ich überspitze das jetzt mal, die Ablehnung, dass nur gleiche Erfahrung miteinander spielen kann, dazu führt? Oder siehst du das gar nicht so philosophisch eng, wie ich das jetzt gerade aufziehe?
Ja, das ist auch wieder eine weitere gute Frage. Ich sehe, im Chat gibt es noch keine Fragen da gerade, dann mache ich also gerade weiter.
Es gibt für alle, die heute den ersten Podcast hören, es gibt keinen parallelen Chat.
Gut, ja. Ich denke, okay, es tönt so, wie wenn alle, die jetzt bei uns wären, automatisch wie auch ausgebildet werden, um flexibel bleiben und mit jedem Impro-Alter spielen und Spass haben.
So toll.
Ja. Aber mit der Zeit hat man schon auch gemerkt, dass auch der Wunsch da ist.
Mit seinesgleichen.
Genau. Aber sicher nicht so fein, jetzt, dass man würde sagen, Impro Basic 1, 2, 3, da. Oder? Ja. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass es zum Beispiel eine Masterclass könnte geben. So. Genau. Und
widersetzt du dich diesem Wunsch? Oder würdest du ihn erfüllen, wenn du die Ressourcen hättest?
Genau. Also am Anfang habe ich die Ressourcen gar nicht gehabt. Also ist es gar kein, Das ist gar keine Frage. Das heisst, ich habe das gelöst, dass man, und das bietet Impro ja auch komplett an, dass man, dass alle die gleichen Übungen, die gleichen Szenen etc. spielen, aber halt mit einem anderen Anspruch, einem anderen Fokus.
Voll.
Oder?
Voll.
Easy.
Wunderbar.
Genau. Dann tue ich aber trotzdem darauf bestehen. Also, ich muss sagen, wenn es Leute gibt, die sagen, ach, es ist schon mühsam, ich würde jetzt gern einfach mal nur mit und so, muss ich sagen, jawohl, richtig, ist wirklich auch cool, aber letztendlich für mich ist der komplette Impro-Spieler oder das letzte Zenit vom Impro-Spieler ist halt eben genau Niki und Emilia, wo man mit Gibril kann, der erste Maestro spielen, mit einem Lächeln, ohne hässig sein, den Rest vom Maestro bei der ersten Szene komplett absaufen und einfach wirklich grossartige Freude ausstrahlen und mir auch ein gutes Gefühl geben, weil die nächste Szene war nämlich super toll gewesen, wo ich dann drin war. Genau, also das ist für mich dann Endboss-Level. Darum sage ich ja mal, ich verstand, was du sagst. Ich unterstütze das auch komplett und darum haben wir jetzt auch die Möglichkeit. Aber bitte, sei dir bewusst, meine Erwartung ist ganz klar, du wirst jederzeit mit einem Schnupper können spielen und Spass haben. Und wenn du das nicht hast, oder, dann ist das auch eins von den vielen Sachen, die wir noch lernen und Ziel können haben. Das, könntest du das bitte oben drauf nehmen? Das finde ich schon sehr, sehr, sehr wichtig. Genau. Ja, und wir haben dann, durch das ich dann da war und habe ein Praktikum machen und so viel Auftritt und so viele Sachen, ich wollte es alle anderen auch können bei uns. Aber es geht einfach nicht. Darum habe ich dann auch in Basel einen Auftrittsort gesucht, wo wir regelmässig auftreten können. Das ist uns klarer geworden. Absoluter Horror. Kleine Bühne irgendwo hinten, wo die Leute essen, die nicht wissen, dass es heute Impro gibt, wo man fast nicht versteht, wie es so laut ist. Aber es ist ein Ort. Und dann habe ich separat aus dem Impro-Lab raus die PC, die Performance-Crew rausgezogen mit Leuten, die wirklich sagen, hey, ich bin auch angefressen, ich muss auch Gas geben, ich muss auf die Bühne gehen. Und haben dann das separat als eine separate Probe gemacht. Genau. Und aus dem aus ist jetzt auch wirklich ganz, ganz eine tolle Auftrittsgruppe, die ich am Anfang erwähnt habe, entstanden, wo halt auch jetzt inzwischen an einem grösseren Ort ganz, ganz, ganz tolle, anspruchsvolle Shows kann bieten, den Leuten in Basel. Auch da, du hast vorhin auch schon gefragt oder gesagt, inwiefern sind wir ähnlich wie Anna Pfirsich oder die Impronauten. Ich habe mir das auch schon überlegt. Ich glaube, ich würde sagen, dank der Impronauten habe ich das Impro entdeckt. Und dank An und Pfirsich bin ich ins Impro gewachsen. Oder? Genau. Also darum, ich glaube, der An und Pfirsich Ansatz oder viele von den Philosophien, von den ganz vielen tollen Lehrer, die ich jetzt hier hatte, und Lehrerinnen, die ich hatte, habe ich auch mit ihnen genommen. Weil das ist für mich wirklich so, ich sehe, dass es funktioniert. Ich habe es selber an mir erlebt, dass es funktioniert. Also gibt es keinen Grund, nicht auch das können übernehmen und zu benutzen. Vor allem, ich möchte auch alle Aspekte vom Impro können den Leuten zeigen und lernen. Und die habe ich halt hier gesehen. Oder? Ja. Und denke ich, da bin ich sicher auch bei meinen Kurs, also bei der Kursübung, viel näher bei An und Pfirsich. Wir machen dann auch regelmäßige Phasen.
Was heisst für Phasen?
Wo vielleicht 4 oder 5 oder 6 Wochen ein Thema dran kommt. Und dann, aber das ist das, was du gefragt hast, oder? Dann kommt, kommt ein Schnupper. Und der läuft dann halt in der Harold-Phase rein. Oder? Und dann kommt einer rein, der das erste Mal will Impro sehen und der ist dann kommt gerade rein, wenn wir mit Harold dran sind. Aber die machen mit. Und immer wieder erstaunlich, machen gut mit. Wir machen immer den Spruch darüber, wenn du einem nicht erklärst, dass das jetzt etwas Schwieriges ist im Fall, dann weiss er das nicht, macht es einfach und kann es. Also weißt du, es ist so cool. Also.
Voll. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo ich glaube, auch eine Impro-Ausbildung auch von profitieren kann, dass sie sich nicht so in Levels unterteilt und dass sie sagt eben, es ist ein, Sean Kinley spricht davon, dass Impro-Ausbildung sollte in Spiralen stattfinden. Und auf dieser seiner Idee wäre es auch so, es spielt keine Rolle, an welchem Ort der Spirale du anfängst. Du wiederholst alles immer wieder und du kommst zu denselben Punkten und das ist ein bisschen das ähnliche wie ihr. Du willst beim Harold anfangen. Ja. Und danach kommt es ja genau und du wirst dann in dem Harold spielen schon sehr viel über die Impro lernen. Du brauchst einfach, und das ist natürlich, glaube ich, etwas, was zumindest das Ideal von dem Prinzip, mit dem jeder kann jederzeit einsteigen, drinstecken könnte, ist, du brauchst immer Leute, die immer offen dafür sind, ich spiele mit der Person und ich spiele die Szene, die jetzt gerade ist und nicht die Person, Szene, die ich glaubt habe, es sein sollte. Ja. Weil wenn du das willst, dann brauchst du total homogene. Ja. Dann ist es so ein bisschen wie wir zwei in der Heldenreise bei dieser Lehrerabschlussveranstaltung. Ja, du musst jetzt diese Heldenreise so spielen, wie man sie halt spielt, und dann musst du halt den Schwellenhüter ordentlich überwinden, anstatt zu sagen, fuck it, das ist anscheinend nicht das, was wir machen. Ja. Wir machen jetzt etwas anderes und wir verlassen jetzt den Pfad. Und eben, ja, das ist etwas, wo ich in ein paar Podcasts schon auch drüber nachgedacht habe, ist die Widersprüchlichkeit zwischen Konzepten, die Leute helfen, schneller voranzukommen und die Information transportieren, und gleichzeitig die Frage, inwieweit das Festhalten von Regeln und Konzepten uns halt immer mehr einschränkt. Und das ist etwas, was unser Wesen gar nicht bietet. Also vielleicht in Open Stages, aber ich weiß nicht, wie viele Leute, die regelmäßig in Masterclass oder in Nachwuchsensembles oder in eigenen Gruppen sind, ob die zu Open Stages gehen oder ob die sagen, was soll ich denn da mit jemandem auf der Open Stage spielen, der vielleicht zu einer Open Stage kommt, um sich mal das Impro anzugucken, um zu überlegen, ob man Impro Basic 1 machen will. Aber ich glaube, dass genau in der Kombination, glaube ich auch, die Endbosse der Impro erwachsen. Und die das können, die können das dann nämlich auch mit den anderen Endbossen. Und die können dann nämlich auch nicht nur mit quasi den totalen Newbies mit Level 0 spielen, sondern die können auch mit Level 99 spielen. Ja. Aber die Leute, die quasi sagen, ich bin auf Level 15 und ich kann nur mit Level 14, 15 und 16 spielen, die sind dann auch, die können auch nicht nur mit den Nullern nicht spielen, die können auch mit den 99ern nicht spielen.
Ja, genau. Ja. Also es ist auch fast ein bisschen logisch, weil ich habe ja wie ein Open-End-Programm.
Ja, genau.
Oder? Weil eben, ich denke, was machen wir dieses Jahr? Blöd gesagt, oder?
Ja.
Und wenn jetzt jemand aber sich für einen Kurs anmeldet, kommt 8 bis 10 Mal.
Ja.
Und dann ist auch ausgeschrieben, was lernst du da? Oder um was geht es in diesem Kurs? Und dann hast du halt die 8 bis 10 Mal, zum mehr oder weniger das Versprechen abzugeben. Dann ist es fast logisch, dass du dann nicht einfach mal kannst die ersten 4 Mal nehmen, um mal zu schauen, wo die angetastet ist, oder?
Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe ja nie Kampfsport gemacht, aber ich habe immer noch irgendwo in mir den Traum, das mal zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe dann so aus wie du, wenn ich Kampfsport machen würde. Und ich meine nicht die Hautfarbe. Ich meine die Brust, Oberarm und ja, okay, gut. Ich habe das Gefühl, ich kann schwarz werden, wenn ich Kampfsport mache. Wie ist denn das an so einem Ort wie Kampfsport? Also die machen ja auch nicht Kurse, oder? Da fängst du auch irgendwann einfach mal an und bist dann vielleicht in verschiedenen Erfahrungsgruppen, aber auch jetzt nicht auf 8 Wochen unterbrochen, sondern, weiß nicht, Einsteiger, Intermediate und Experten, und dann steigst du halt immer da ein, wo andere seit 8 Monaten schon dran sind.
Also es ist zum Beispiel gerade bei mir kommt schon Brazilian Jiu-Jitsu ist perfekt mappbar auf Impro.
Weil du fängst einfach mal an.
Du hast Leute, die kommen schnuppern, die reinkommen. Ich bin meistens dann die Person gewesen, die sich draufgestürzt hat, und die einfach
also zu wie gut. Wie draufgestürzt?
Ja, natürlich, sofort ausgehebelt. Nein. halt quasi wirklich schauen, dass die Person ein tolles Erlebnis hat, weil du kommst in einen Raum, du machst etwas Neues, du kennst die anderen Leute nicht. Das ist schon sehr lobenswert, dass man überhaupt den Mut hat, so etwas zu machen. Und dann finde ich immer toll, die Personen abzuholen. Hey, und so, schau, kannst du deine Sachen tun, machen und so weiter. Schau jetzt, es wird eine Einwärme geben, dann gibt es Techniken. Und am Schluss wird noch zusammengekämpft. Und ich habe immer geschaut, dass vielleicht ich der erste Gegner bin, weil ich es kontrollieren kann. Das ist genau wie im Impro, oder? Wenn einer nein, 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 oder sonst irgendetwas, dann kannst du als erfahrener Impro das wie umschlingen. Und schauen, dass das zur Szene gehört und dass er gleich also eben, let your partner shine.
Meinst du, das wäre mal eine interessante Art und Weise, einen Impro-Kurs zu denken, zu sagen, du machst den genau so, du sagst, okay, der dauert seine 2 Stunden, die ersten 20 Minuten sind Warm-up, dann machen wir 40 Minuten Übungen und dann machen wir eine Dreiviertelstunde Szenen.
Was machen wir doch?
Ja, es ist mehr intermediate, ne? Dass du sagst, okay, du machst dann Games oder Szenen, die auf ein Thema anstoßen, aber du könntest das wirklich auch trennen und sagen, okay, wir machen heute Übungen zu diesem einen Thema und danach der letzte Teil, letztes einfach immer nur 2er-3er-Szenen und mit kurzer Einschätzung und dann spielt auch keine Rolle eben, ob du jetzt quasi am ersten Abend dabei bist. Ich träume eben auch so ein bisschen
von so einem
Kurssystem oder nicht im Kurssystem, sondern so einem Impro-Dojo. In meinem Kopf heißt das Impro-Dojo. Nicht, dass ich je wirklich in einem Dojo gewesen wäre, aber ich mag das Wort Dojo.
Ja, ja.
Das einfach auch kontinuierlich läuft.
Ja, ja, ja.
Ich meine, ich habe es euch auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, mein Ideal wäre, es gäbe eben es Games und Scenes. Also Impro-Spielen und Impro-Szenen wäre so die einzigen 2 Levels, die es gäbe.
Ja, also, ja, ich glaube, es gibt so viele Parallelen, oder? Und dann, und auch im BJJ sind Basics das Wichtigste, was es gibt, oder? Mhm. Weil an dem Turnier nachher gewünscht nicht mit dem doppelten Supersalto, was weiß ich, sondern meistens halt mit den 4 Techniken, wo wahrscheinlich im ersten Halbjahr gelernt hast. Mhm. Also, der Armbar, so eine Würge, etc. Das ist so auch Top-Profis. Mit dem, oder das wäre dann Jo sagen, das wäre dann behaupten, Sachen definieren.
Voll.
Es ist letztendlich so, und drum, ich finde es auch schön, den Leuten immer wieder zu sagen, hey, ich bin jetzt, ich habe jetzt mit anderen 40 das und das gemacht. Und wir haben angefangen und haben eine Einwortgeschichte gemacht, oder? Also es gibt kein Level, wo man zu hoch ist für das, oder? Darum ich sage, das ist wirklich sehr, sehr ähnlich, die 2 Sachen.
Cool.
Ja.
Mega schön. Danke für diesen Blick ins Improlab. Eine Frage, wenn du dir die Zukunft malen könntest, wie du wolltest, wie sähe die Zukunft des Improlabs aus?
Jeden Tag Improlab mit noch mehr Leuten, die unterrichten. Mhm. Wäre sicher schön, dass wir noch fein granular Sachen anbieten können. Mhm. Und hey, eigentlich genauso wie es am Verlauf, wie es am Laufen ist, einfach weiterlaufen. Ich finde, es ist toll, wie sich das auch mit den Shows entwickelt. Es hat ganz, ganz, ganz viel Spass. Es sind jetzt 11 Leute dabei inzwischen. Mhm. Also gut, jetzt muss ich wahrscheinlich mal dort nicht mehr deckeln, aber und wir können wirklich ein bisschen langsam jede Art von Show spielen.
Mhm.
Genau. Also ich würde sagen, Zukunft mehr davon, genau.
Und wenn jetzt, sagen wir mal, Zürcher HörerInnen dieses Podcasts das hören und denken, das Improlab, das klingt interessant, was sollen sie tun, was sollen sie machen? Sind sie willkommen in Basel oder werden sie am Bahnhof von Hooligans abgefangen und zurückgeschickt?
Nein, wir sind sehr ausländerfreundlich. Also das heißt,
willst du jetzt ZürcherInnen
als Ausländer titulieren?
Genau. Sohn von einem Mann aus Mali?
Genau. Ja, nein, genau, hört, wenn ihr in Basel seid, wenn ihr aus irgendwelchen, ich weiß auch nicht, bei der Roche ein bisschen abholen oder so.
Was Bestellung. Ich denn spezifisch nach Basel kommen möchte, um das Improlab zu besuchen?
Ist genau, einfach auf improlab.ch gehen, schnell schreiben und sagen, hey, ich habe von dem gehört, ich bin dort, ich würde gerne mal mitmachen, dann schreibt mal und macht mit. Wir haben E-Policy immer, dass alle Leute, die auch vielleicht da wohnen und eventuell anfangen wollen, gleich 2 oder 3 Mal sollen schnuppern, dass sie wirklich sehen, hey, komm ich. Weil eben, wir haben ja eine Gruppe von Menschen, passen mit ihr mehr und ist Impro das, was ich mir vorgestellt habe. Wir wollen keine Leute, die sich anmelden und dann, das ist voll nicht, was ich wollen, das bringt ja nur schlechte Stimmung.
Voll.
Genau. Darum, ja, da sind wir auch sehr Leute, die durchwandern, die sollen doch sehr gerne vorbeikommen und auch oben mitmachen, auch so.
Ich kann es selbst nur empfehlen. Ich war Anfang des Jahres auch einfach mal als Teilnehmer an einem Mittwochabend dabei und durfte Jibril zugucken, wie er versucht hat, mit einer Oculus, also mit einer Virtual Reality Brille Impro zu unterrichten. Meine Damen und Herren, es war ein Vergnügen. Damit schließen wir Geralds Thema ab und haben nochmal erwähnt, dass Jibril ein IT-Nerd ist, der an den Anfängen des Internets und der Computer dabei war mit Schwarz-Grün und jetzt mit Oculus-Brillen Impro unterrichtet und kommen zum letzten Abschnitt zu Jibrils Thema.
Ja, wie du jetzt wirst sagen, wenn ich ein treuer Hörer wäre, der schon alle Episoden gelost hat, wäre ich viel besser vorbereitet gewesen. aber es gibt ein Thema, wo ich mir immer wieder mal so ein bisschen überlege, und zwar ist das Thema Games. Was meine ich mit Games? Ich meine jetzt wirklich einfach so die Sachen, wo man kann relativ knackig und schnell aufsetzen, wo man kann Personen auf die Bühne stellen kann. Und vielleicht haben die sogar noch nie von dem gehört. Aber also erklärt
von Theatersport-Games.
Ja, genau, genau. Vor allem von klassischen, genau. Da gibt es ja auch ein bisschen komplexere, aber sonst, wo man relativ easy erklärt hat, zum Beispiel ein ABC-Game. Ja. Oder eine Wort-für-Wort-Geschichte.
Ja.
Das kann man den Leuten erklären und sie legen los. Mhm. Jetzt, wieso ist das ein Teil von einer Sportart oder von einer Kunstart, von Impro, wenn es doch eigentlich genauso gut eins von den lustigen Lagerspielen sein könnte oder eins von den lustigen so, Warm-up-Games an einem Junggesellenabend, wo man eine Beiz macht, etc. Genau.
Also ich frage jetzt ganz provokant zurück, weil mir sich die tiefere Frage noch nicht erschließt. Ich könnte ja dann auch genau den Vergleich machen. Jo, an jedem Junggesellenabend kann jemand eine Gitarre rausholen und Wonderwall spielen. Warum ist Wonderwall Teil von einem Konzert von Oasis, wo das Ticket 180 Pfund kostet, wenn das ja da auch ist? Oder ich kann dir den Ball zuwerfen und dann kannst du den mit einem Stock dagegen hauen. Warum macht das Baseball, wenn das ja eigentlich auf einem gewissen Niveau jeder könnte. Wo ist der Unterschied zu Baseball, ja, Oasis und einem Impro-Game?
Der Unterschied ist da drin, dass der gute Impro-Spieler, das ABC, ja nicht flawless von A nach Z durchrattert, ohne einmal eine Pause zu machen und immer eine perfekte Story anlegt, sondern das war enttäuschend.
Aber das wäre bei Wonderwall ja genauso. Also wenn die das einfach nur CD-Studio-Qualität perfekt abspielen würden, dann wäre das ja in einem Konzert auch nicht das, sondern du möchtest ja eigentlich, wie du das ja vorhin sehr schön erwähnt hast, was die Schwierigkeit an Stand-Up-Comedy ist, du möchtest an einem Konzert das Gefühl haben, die spielen dieses Lied nur für uns jetzt gerade. Und das mag dann auch heißen, dass sie dieses Lied vielleicht, dass sie Mitsing-Passagen etablieren, weil we're gonna play Wonderwall now for you und nicht man hätte auch auf Play drücken können.
Gut, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt müssen wir natürlich unterscheiden, was ist das Produkt, das die Leute bekommen, wo etwas live schauen können. Mhm. Also was ist es bei einem Konzert und was ist es bei einer Show?
Die Show. Es ist immer die Show. Es ist auch bei Baseball die Show.
Und was ist die Show?
Die Unterhaltung. Die Unterhaltung.
Und was macht es unterhaltsam?
Das ist unterschiedlich. Also ich würde sagen, das ist zum Beispiel bei Live-Sport ist das eine gewisse Spannung, ein großer Aspekt. Es kann eine gewisse Form von Ästhetik sein. Es kann auch das Ganze drumherum sein. Also ich bin gern Baseball in den USA schauen gegangen, aber ich fand Hot Dogs und Burger und Deep Fried Vanilla Ice Cream noch ein bisschen geiler als Baseball per se, wobei ich Baseball sehr gerne geguckt habe. Bei einer Impro-Show kann es dieses Element es ist dann doch überraschend lustig, also es gibt den Unterhaltungsaspekt, aber es gibt auch diesen Spannungsaspekt, wie kriegen die das hin? Und ich glaube, bei einem Konzert, als Beispiel für was es auch sein kann, ist das, dass es mich emotional berührt, dass es mich emotionaler erfasst, dass ich die Person live in Action sehen kann, dass ich ein Lied auf einmal mit anderen Menschen zusammensinge. Ich war auf vielen Ärztekonzerten und es ist einfach schon was ganz krass anderes, wenn du mit 10.000 Leuten zusammen Arschloch mitgrölst, als wenn ich in meinem Auto das Lied Arschloch auf CD oder Kassette oder Spotify höre. Also ich glaube, das, was du im Live immer kriegst, ist eine Form von Live-Unterhaltung. Und was unterhaltsam ist, das ist unterschiedlich. Und ich glaube, gute Unterhaltungsformen sind auch relativ breit. Also eben, jetzt ist bald Super Bowl oder wenn wir diese Podcast-Folge ausstrahlen, ist Super Bowl 3 Tage her. Warum gehen Leute dahin? Nicht nur wegen Football. Also Football würden sie im Fernsehen besser sehen als im Stadion. Ja,
Ja, ich glaube, auf was ich raus will, ist, wenn du an ein Konzert gehst, du fierst nicht ab, wenn sie falsche Noten spielen. Also du fierst ab, dass sie die Sachen richtig spielen, aber vielleicht, wie du sagst, anders, in einer neueren, oder mit einem Ausschwenker, wo den du cool findest.
Aber das glaube ich nicht ganz. Ich glaube, ich möchte auch nicht ausschließen, dass das nicht für alle Leute so ist. Es gibt auch Leute, die feiern in der Impro einfach nur ab, dass das jemand wahnsinnig gut gemacht hat. Ich glaube, was du abfeierst, ist, du siehst die Person es tun. Ich gebe ein anderes Beispiel. Ich war auf Green Day Konzerten und Green Day hat an ihren Konzerten so das Ding, dass sie immer mal wieder Zuschauer hochgeholt haben und haben die Gitarre spielen lassen. Mhm. Also sie haben denen dann gesagt, ja, who wants to play this song? Und dann hast du dieses Song nicht vom Green Day Gitarristen gehört, sondern von irgendeinem Rando aus dem Publikum und alle waren so, oh Gott, wie kommt das raus? Und dann war es interessanterweise fast immer so, die Leute konnten das wirklich spielen und jetzt hast du dem Billy Joel zugeguckt, Gott, das fällt mir gerade, er heißt so ähnlich, Billy Joel, Bob, ich glaube, macht die Kombination selbst. Für alle Green Day Fans, macht die Ordnung der Namen richtig.
Schreibt sie in den Chat.
Schreibt sie in den imaginären Chat in Gibriels Kopf. Nein, wie die darauf reagieren, also wie jetzt auf einmal die anderen Musiker darauf reagieren müssen, wie der das spielt und wie dessen Gesicht ist und das hat diese Spannung da drin. Aber eigentlich hast du mir als Zuhörer, hast du es weggenommen, dass jetzt nicht sie Good Riddance die Gitarre spielen. Und ich glaube, weil wenn du es ja perfekt willst, dann setz dich doch in ein Auto und hör's auf CD.
Okay, aber wenn jetzt der ganze Obig so war, mit irgendwelchen Randoms aus dem Publikum, dann würdest du dich betrogen fühlen.
Weil ich glaube, Unterhaltung braucht Abwechslung.
Hingegen so eine Show nach einem Kurs, die sind auch sau gut.
Gut, aber die sind aus anderen Gründen saugurt. Also sie sind, glaube ich, saugurt, weil sie die Angst noch nicht haben, gut sein zu müssen. Weil sie wissen, ich muss das, ich habe jetzt gelernt, ich muss es nicht gut machen und ich kann es eigentlich gut machen. Und ich glaube, was ich dir ja recht geben könnte im tiefen Inne, was das uns zeigt, ist, dass die Grundprinzipien der Improvisation, also das Ja und Sagen, das Präsentsein, das Machen, obwohl das Gefahr des Scheiterns im Raum ist und es trotzdem zu tun, das kann eigentlich wirklich jeder, weil du hast vollkommen recht. Also ABC-Spiel, nein, das ABC-Spiel vielleicht weniger, weil es verlangt noch kognitiv viele Dinge, aber eine Einwortgeschichte, auch eine Dia-Show, es ist New Choice, das sind Dinge, die kann erstmal jeder. Und jetzt ist eigentlich die Frage, die du auf höherem Niveau erreichen musst, ist es eigentlich mit demselben Risiko zu können oder sich selbst das Risiko oder die Schwierigkeit so zu erhöhen, dass du am Rande des Scheiterns bist und dabei aber in der Lage bist, auch noch Inhalt gezielt zu produzieren. Weil wenn du jetzt was ich damit meine ist, wenn du jetzt das erste Mal eine Einwortgeschichte machst, dann sagst du einfach Worte. Wenn du es das 100. Mal gemacht hast, dann kannst du sagen, wenn ich dieses Wort sage, dann könnten wahrscheinlich diese 4 Worte kommen. Also kann ich eventuell sogar wirklich anfangen, Worte zu platzieren, ohne dass ich sage, der andere muss das nächste Wort sagen, aber ich könnte auf alle Worte schon mal reagieren und damit kann ich ein bisschen Inhalt steuern. Und das zu kombinieren mit dem Risiko, trotzdem zu scheitern. Weil ich glaube, Impro wird richtig schlecht, wenn du es perfekt als ABC siehst. Das ist interessant.
Absolut.
ABC ist auch nur dann interessant, wenn die Leute sich selbst an die Grenzen bringen. Wenn sie sich an die Grenzen bringen, heißt das halt nicht, dass sie bei dem Buchstaben X immer sagen, das x-te Mal. Das ist lame. Das ist eine Lösung für den Buchstaben X. Aber nutze sie, wenn dir nichts Besseres einfällt, aber Xantippe oder Xylophon oder was auch immer es andere für Worte mit X gibt. Und ich glaube, das ist halt der Unterschied, dass jemand, der das zum ersten Mal macht, für den ist selbst das Wort x-te Mal eine originelle, spontan erfundene Lösung. Und für jemanden, der es das 100. Mal macht, der muss einfach aufpassen, dass er nicht auf die Tricks zurückfällt. Aber ich finde, es spricht einfach dafür, dass Improvisation, und darüber hat ja auch der Donat in seiner Zugänglichkeit diskutiert, dass Improvisation in seinem Podcast zur Folge Zugänglichkeit, dass es etwas ist, was in seinem Wesen jeder kann. Und ich sage das zum Beispiel auch in all meinen Seminars und all meinen Impro Basic 1, wenn ich mit oder Schnupperabenden, wenn ich mit ihnen die Porträtzeichenübung mache, wo sich zwei Leute innerhalb von 20 bis 30 Sekunden gegenseitig zeichnen müssen, ohne auf das Blatt zu gucken und in einen durchgängigen Strich das perfektes Porträt herstellen müssen, wenn sie das ein paar Mal gemacht haben und sich am Ende dann vorstellen sollen, indem sie sich vorstellen und ihre imaginäre beste Freundin vorstellen, die auf dem Porträt ist, und dann etwas sagen, was die zwei gemeinsam haben, und das muss wahr sein, sage ich ihnen, alles, was die Improvisation ausmacht, habt ihr in dieser Übung gemacht. Ihr wart präsent, ihr habt euch etwas getraut, was ihr nicht konntet, ihr habt aufgebaut auf dem, was andere gesagt haben, und ihr habt Inhalt erfunden, der zielgerichtet war. Ihr habt alles gemacht. Und wenn du eigentlich das, die dann diese vier Dinge kannst, kannst du Impro. Und das ist dasselbe, wie du vorhin gesagt hast. Es braucht vier Grundübungen, und mit denen gewinnst du einen Kampfsportwettkampf. Und das, finde ich, das zeigt das. Und das heißt aber nicht, dass du das nicht auf ein immer höheres Level bringen kannst, indem du immer mehr Elemente hinzufügen kannst, indem du immer mehr parallele Elemente hinzufügen kannst und indem du für dich selbst das Risiko immer weiter erhöhen kannst.
Aber das heisst doch auf eine Art auch, dass das mit dem Impro-Training und mit der Impro-Erfahrung die Gefahr steigert.
Ja. Dass du ein schlechterer Impro-Spieler wirst.
Ja? Ja. Dass du, weil du hast die Überraschung genommen, du hast...
100%. Ich glaube 100%. Ich glaube, es ist die Schwierigkeit. Also das Problem ist, du könntest sogar ein schlechterer Impro-Spieler im Geiste und im Spirit und in dem, was vielleicht du und ich gemeinsam als einen guten Impro-Spieler, als einen Endboss, wie du es vorhin bezeichnet hast, sehen, und trotzdem wirkst du wie ein toller Impro-Spieler für den reinen Effekt. Und das ist, glaube ich, etwas, ja, also ich glaube, jetzt sowohl Emilia als auch Niki, da stimmt das auch ganz zu, die sind in ihrem Herzen brillante Impro-Spieler und trotzdem könnten sie an einem Maestro nicht unbedingt sicher gewinnen, weil es gibt dann andere, die, aber in der Folge, wo ich über Maestro-Siegen mit Björn gesprochen habe, die Effekte besser können, und die mögen dann für jemanden, der nicht dieselbe philosophische Betrachtung hat, als die besseren wirken. Ich glaube aber, dass auf Dauer man viel lieber einer Emilia zuschaut. Vielleicht als Einmalige präferiert man andere, aber über Jahre bietet die Emilia, glaube ich, mehr als nur Effekte und wahrlich verankert zu sein im Moment und wahrlich zu reagieren auf das, was gerade ist, und nicht ein breites Repertoire zu haben und das abfeuern zu können. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit. Aber das ist, glaube ich, die Schwierigkeit bei allem, dass du irgendwann an ein Niveau kommen könntest, wo du es einfach wiederholen kannst und nicht mehr weiterkommen musst. Und nicht auf ein Next Level kommen musst. Aber ich glaube ich schon, ja.
Ganz schnell zum Anschließen, du hast mich jetzt gerade wirklich auf das gebracht. Also eben, wir fassen zusammen, oder? Wir kommen von Schiene, alles ist wunderbar, also alles ist erstaunlich, alles ist, man stolpert ständig und hat Spass dabei. Man wird immer wieder besser, man stolpert weniger oft. Man hat also auch weniger die Überraschungsmomente, wo man selber sich über die Füße stolpert. Als an und für sich insgesamt, als Institution, passiert das ja auch. Also das heisst, es wird immer wie besser, es wird immer wie professioneller etc. Ja. Ja. Dann aber haben die Leute, die reinlatschen und das allererste Mal eine Impro-Show gesehen. Und die sind ja entzückt von immer noch, von diesen ganz, 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 ganz basic Sache, sag ich jetzt einmal, also vom wenn einer auf einer Bananenschale ausrutscht, herrlich. Währenddem ihr aber tiefer gegangen sind, weiter und authentischer etc., hast du als Chef von Anwesen irgendetwas, wo es einen Anker, wo ihr auch wirklich dagegen checken könnt, dass ihr Simplizität vom Ganzen, vom eigentlichen spassigen Impro oder von dem, was attraktiv ist für 0815 Leute. Immer wieder ein bisschen gegenchecken. Hey, sind wir noch dort oder gehen wir nicht zu weit weg? Ich habe es einfach gemerkt, wenn wir in der Gruppe das haben wir besprechen, und sagen, oh nein, wir müssen so und so und so und so, weil nein, das ist ganz schlecht, wenn du das merkst, ist nicht mehr, Und dann plötzlich nehmen wir einen Schritt zurück und sagen, nein, Moment, die interessieren sich nicht, ob das Pardon jetzt ein viertes Mal gebracht worden ist und dreimal war schöner und so weiter. Das interessiert ihn null. Die sind dort und denken, wow, ihr habt da eine Story gemacht mit diesem Wort.
Also ich glaube ja. Also ich glaube, dass, also erstens hat es an und für sich das große Vorteil, dass es sehr, ich nenne das jetzt mal weise, meinungsstarke ImprovisateurInnen gibt, die nicht nur Theorien oder nicht nur oder Konzepte als Maßstab für Qualität sehen. Und es gibt welche, die nicht nur das Lachen des Publikums oder Individuen, die danach dir auf die Schulter klopfen und sagen, boah, warst du toll heute Abend, als Maßstab sehen, sondern dass es eine Kombination aus all den Dingen ist. Dass es eine Kombination aus mindestens dem ist, was wir die moralische Intention von den Shows nehmen. Warum machen wir die Show? Was ist das Ziel, das die Show erreichen möchte? Und dann gibt es unter dem Ziel, gibt es die Struktur der Show, die da versucht, das Ziel zu erreichen. Mhm. Weil eben, ich habe das glaube ich im letzten Podcast auch gesagt, zentrale Element ist das Erreichen des Ziels und nicht die Erfüllung der Struktur. Und wenn man die wenn man das Ziel anders erreicht, dann kann man die Struktur über Bord werfen für den Moment, wenn es trotzdem erreicht wurde. Also dass es auf der einen Ebene die Frage nach der moralischen Intention gibt, dass es auf der anderen Ebene in den Feedbacks oder im Grund an und für sich Diskussion um Wertigkeit und um Werte gibt. Wie wollen wir das machen? Und dass du sagst, okay, vielleicht opfern wir sicherstellbare Qualität. Machen wir nicht, weil uns das Prinzip, ich lade lieber einfach mal jemanden ein zum Mitmachen, wichtiger ist, die Inklusion oder die dem Moment verhaftet sein, also nebst den moralischen Intentionen, die festgeschrieben sind für Shows, als auch, dass es diese improphilosophischen Werte gibt, die nicht wir alle gleich teilen. Das macht es an und für sich diskutatorisch manchmal ein bisschen anstrengend, weil wir das nicht alle gleich teilen und weil jeder, insbesondere ich, glaubt, ich weiß es, ich habe die wahre Wahrheit. Aber das führt zu einer Spannung, die zu einer Diskussion führt, die dich ein bisschen on your toe behält. Und wir halt das dritte Element haben. Im Endeffekt sind wir eine For-Money-Improvise-Company. Also wenn das Publikum, dem muss das schon gefallen. Das könnte man das ja konsequent denken und sagen, es muss alles gleich machen, weil wenn du ein Rezept gefunden hast, was dem Publikum gefällt, könntest du das Rezept ja eigentlich auch 3 Abende die Woche wiederholen. Scheint dir zu gefallen. Das ist jetzt so ein bisschen Chain-McDonalds-Strategy. Mhm. Und da treten jetzt halt der kommerzielle Publikumserfolg, dass wir so Shows machen wollen, dass Leute wiederkommen und andere mitbringen, tritt in einen Konflikt mit den Werten, die sagen, ja, aber wir wollen auch andere Formen der Impro zeigen und dann akzeptieren wir das, tritt in Konflikt mit dem, was wir als die künstlerischen Intentionen dieser Show machen, wo dann halt immer der Effekt und wie man es macht im Verhältnis ist. Und ich glaube, das hält uns ein bisschen, verlangsamt uns vielleicht und macht uns nicht ganz so geradlinig, aber hält uns relativ nah daran, dass es halt wirklich, und ich meine einige Menschen, ich meine nicht nur mich, es gibt einige Menschen im Anführungszeichen, die ich für improtechnisch recht weise halte, die ich glaube verstanden haben, dass die Grundprinzipien der Impro, das Connecten, das gemeinsam etwas erschaffen, das aus dem Moment reagieren, wichtiger ist als das Ergebnis, das beim Publikum in dem Moment angekommen ist. Weil wenn du das als wichtiger erachtest, dann würdest du zwangsläufig dahin zu kommen, wiederhol deine Klassiker. Dann musst du halt Wonderwall an jedem Oasis-Konzert spielen. Das funktioniert. Das würde man in der Impro auch machen können. Und es gibt Impro-Gruppen, die das auch so gelöst haben. Mhm. Die sagen, wir enden immer mit dem Pantomimendolmetscher, weil der kommt immer gut. Und bei uns ist halt eher auch das Mantra verhaftet, also wenn wir jetzt im letzten Maestro den Pantomimendolmetscher haben, dann machen wir ihn in diesem Moment nicht. Denn wir haben auch den Wert, die Pluralität zu zeigen. Und dieses Nicht-Streamlinen, wie das Produkt entsteht oder wie wir es machen, sondern dass es halt im Konflikt zwischen verschiedenen Interessen besteht, ich glaube, die bringt uns ein bisschen zu diesem Basics und die hält uns ein bisschen daran fest, während wir gleichzeitig versuchen, ein kommerziell erfolgreiches Produkt zu machen. Ich weiß nicht, ob man dem jetzt hat folgen können, was ich gerade gesagt habe, aber ich glaube, es ist diese Spannung, sowohl zwischen persönlichen Meinungen, als auch einem kommerziellen Interesse, als aber auch moralischen Intentionen, die die Shows haben. Also was ist es, das sie versuchen zu erreichen?
Also der Chat ist voller W's. Das heisst Wins für dich. Ich glaube, offenbar.
Ich hätte keinen blassen Schimmer, was.
Hätte man dem können folgen, ja. Nein, sehr gut, super. Also, es ist genau, was ich gemeint habe. Es ist wirklich genau, was ich gemeint habe, ja.
Ja, und ich glaube, es ist halt in vielerlei Hinsicht liegt Mastery oder der Weg zur Meisterschaft liegt nicht daran, dass du andere Dinge machst. Wie du das sagst, es sind immer noch dieselben vier Grundtechniken. Roger Federer macht immer noch oder hat gemacht einen Longline-Vorhandschlag. Und das ist derselbe Longline-Vorhandschlag, den du in deinem allerersten Tenniskurs auch lernst. Es ist einfach nur noch die Frage, in der Feinheit, wie fest, wie wann mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht, was bedeutet das, was ist der Schritt, den ich vielleicht danach gehe, das kann ich den Schlag machen und dabei beobachten, wie ist die Fußstellung meines Gegenspielers und was könnte dann darauf passieren. Das ist die, aber im Endeffekt ist es derselbe, vielleicht ein bisschen härter, aber derselbe Longline-Voranschlag, den der Achtjährige in seinem ersten Tennistraining auch macht. Und ich glaube, das ist halt auch das, was Johnstone immer gesagt hat für mich, do not try to be original, be average. Und mach das Offensichtliche und mach das, was da ist. Und es ist nicht, dass wir was anderes machen. Wir machen einfach dasselbe, vielleicht mit ein bisschen mehr Intensität und Kapazität und idealerweise mit weniger Angst um unser Ego. Hm. Und das ist, glaube ich, was du gesagt hast. Der Bühnenkurs Grundlagen in seiner ersten Abschlussshow, ich glaube, der hat keine Angst um sein Ego. Wenn die Trainerin einigermaßen den Kurs gut begleitet hat, weil it's the fucking first time und wir spielen for friends and family und das wird eh scheitern, also let's go. Das ist genau wie, wir malen das Porträt, ich werde niemals das perfekte Porträt in 20 Sekunden von dir zeichnen, wenn ich nicht aufs Blatt schauen darf und in einem Strich malen, aber ich mach's mal trotzdem. Die erste Masterclass-Show, eine ganz andere Bestie. Jetzt haben wir Leute, die das Gefühl haben, sie hatten schon mal gute Shows, sie müssen das wiederholen oder wie der Gibril am Maestro, sie müssen sich beweisen. Und jetzt kommt Ego ins Spiel. Jetzt kommen Erwartungen ins Spiel. Und die meisterhaft ist, das trotzdem loslassen zu können. Und das macht jetzt Emilia und Niki zu Endbossen, weil ich glaube, die können wirklich in einem Maestro in der ersten Szene sagen, ich sinke mit dem Gibril auf 2-3 Punkten ab und dann fliege ich halt in der ersten Hälfte raus. Das war meine Rolle in dieser Show. Ja. Und nicht, ich muss das gewinnen. Und ich glaube, das ist die Demut, quasi das mit derselben Ego-Freiheit machen zu können, aber mit mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, mit der Erschaffung von Möglichkeiten, mit diesem Lernen, kommt ein ganz natürlicher Prozess, der deinem Ego schadet. Und das war bei uns allen so. Also beim Niki weiß ich es nicht, da habe ich es nicht so gesehen. Aber bei mir war das auf jeden Fall so. In der Zeit, wo ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich mal langsam Impro, kann ich's, war mein Ego furchtbar. Ich war eher schon allein beleidigt, wenn ich nicht im Maestro ausgewählt wurde. Zum Mitspielen, das fand ich schon eine Unverfrorenheit. Und je mehr das war, desto weniger wurde ich ausgewählt. Und desto weniger wollten Leute auch mit mir spielen. Und ich glaube, so dieses erstmal hast du kein Ego-Problem und dann entwickelst du Skills und dann kommt das Problem vom Ego und den Prinzipien wieder zurück. Und ich glaube, da werden Leute auch dann vielleicht schlechtere Improvisateurinnen und ich glaube, dort hören dann auch viele auch mal auf. Ja. Das war jetzt, ich weiß es nicht, ob das Rambling irgendwo hingeführt hat, aber das war jetzt meine Antwort auf diese Frage. Warum kann man Games auf einer Improbühne wie heute Abend für 35 Franken für den Eintritt machen und gleichzeitig a bunch of drunk people on
genau.
Können das auch machen.
Es ist auch ein bisschen Schrotflinte-Frage von mir. Ich habe noch etwas anderes drin gemischt. Aber nein, ich bin sehr zufrieden.
Gibril, yes. Ich glaube, dann kommen wir zum Schluss von dem ersten Podcast, den du bis zum Ende mitbekommen hast.
Mhm. Ja,
das und das war dann
stimmt auch, nicht, aber ja.
Das war klar, dann auch klar, die klar. Letzte Anspielung darauf. Und viele ZuhörerInnen werden furchtbar genervt sein.
Also jetzt, wo ich den Podcast einmal gehört habe, muss ich sagen, er ist eigentlich recht gut. Da muss ich wieder mal reinlassen.
Gar nicht so schlecht. Ne? Dann gilt es an dieser Stelle, mich sehr herzlich beim Dani Giga für die Musik zu bedanken, die ihr zwischen den Teilen und am Anfang am Schluss hören dürft. Und ich möchte dann heute, ich glaube, ich habe es auch nicht getan, mich bei Randy Dixon aus Seattle bedanken, ein Impro-Lehrer, der früher mal der Artistic Director vom Unexpected Productions in Seattle war, eines der zwei großen Impro-Theater dort. Derjenige, der mich relativ früh unter seine Fittiche genommen hat und was an ihm so wahnsinnig toll war, ist, er war sowohl ein Keith Johnstone-Schüler als auch ein Del Close-Schüler, als auch jemand, der Narrative im Pro massiv vorangetrieben hat. Und er war so ein toller Lehrer und so großzügig und er hat mich viel zu früh an sein Festival eingeladen. Ich war noch überhaupt nicht an dem Level, aber er hat, glaube ich, in mir jemanden gesehen, der lernen möchte und hat mich dort mit reingeworfen. Und ich habe ihm so viel zu verdanken und so viel von ihm und seinem Festival gelernt. Und an dieser Stelle, thank you very much, Randy. I hope you're doing well up there in Seattle. Und er hat mir Baseball beigebracht. Randy ist derjenige, der mich zu meinem ersten Baseballspiel mitgenommen hat und neben mir saß und das alles erklärt hat, was da unten passiert, weil er ein riesiger Baseball-Fan nice. War. Von dem her kam Randy in meinen Sinn für Baseball. Cool. Und wer mal nach Seattle geht, schreibt ihn an. Er ist wahnsinnig großartig. Er hat ein Buch geschrieben, das lustigerweise nur auf Deutsch erschienen ist. Im Moment. Das Buch von Randy Dixon. Jibril, wem würdest denn du gerne danken?
Yes, also als allererstes Mal, hey.
Du darfst nur einer Person danken, Jibril.
Es ist keine Person. Ich muss sagen, der Chat heute wieder sensationell, Leute. Hey, bleibt dran. Dankeschön vielmal für euren Support. Ohne euch wären wir nicht da draussen. Nochmal eine Runde W's, alle W's in den Chat rein. Dankeschön.
Yes. Ich glaube, ich schneide das knallhart.
Sonst, das kannst du dann, wenn du die Werbung noch reinspielst, kannst du das raus. Aber sonst, ganz klar, riesengroßer Dank an Sarah, meine Frau. Wie gesagt, auch schon nur Masterclass-Bewerbung. Ich denke, das soll ich überhaupt machen. Und nach Zürich so hat sie gesagt, hey, das ist die Shit im Gang. Ich halte daheim die Festung mit unserem kleinen Kind und inzwischen zwei Kinder. Das ist Wahnsinn. Ich habe 100% geschafft. Ich habe all das Zeugs machen. Und das ist nur dank der Sarah, muss man ganz klar sehen. An dieser Stelle, die Leute, die mit mir reden über Impro, die hören das oft. Ich glaube, Sarah, das hast du gar noch nicht so oft gehört. Ich muss dir, glaube ich, den Link schicken. Oder ich setze mal direkt sagen, ich weiß gar nicht.
Ich glaube, beides wäre
Mensch,
gut.
Ist das ja. Gut?
Denn, ja. Dann würde ich mich natürlich total freuen, wenn Sarah und ihr alle diesen Podcast abonniert. Dann verpasst ihr auch keine der Folgen, die bei uns erscheinen. Und dass ihr gerne auch mal beim An und für sich oder beim Improlab in Basel vorbeischaut. Das wäre mega schön. Von uns kann man bei Instagram oder auf WhatsApp-Channels folgen. Kann man bei euch auch folgen?
Ja, ja, und kann man auch folgen.
Aber nur auf Facebook.
Auf sämtlichen. Genau, auf MySpace.
Oder auf Jibril privatem Blog Arschhund.ch.
Genau. Nein, bei sämtlichen üblichen Sachen. Ich habe Leute, die im Kopf jünger sind als ich und sogar Instagram machen. Ja. Genau. Ja, folgt. Hey, kommt vorbei, besucht uns doch einfach. Schnell schreiben, spontan besuchen. Und sonst sieht man sich sowieso im Zollhaus. Ich bin sehr oft da und sehe mir, wie auch heute Abend, Shows rein. Genau.
Und neben dem, dass ihr uns live besucht, hoffen wir natürlich auch, dass ihr nächste Woche mit dabei seid. Meine Damen und Herren, lieber fucking Chat, das war's für yes. Den heutigen Impro-Lounge. Danke, Jibril.
Peace! An dieser Stelle gerade mal ein Merci an den Jan, 57 underscore 12. Dankeschön vielmals für die Abo, die du gelöst hast. Die Jan sagt, dass für ihn Impro bis lebensrettend ist. Hey!
Jibril, du guckst so viel Twitch-Sachen und wir sind hier ein ganz konservativer Podcast. Wir sitzen hier im An- und Pfirsich-Büro, weil gerade Kurs läuft. Hier ist kein Stream und nüt am Laufen. Das sind nur wir zwei. Ich scheine dir nicht zu reichen.
Look, du hast deine Realität, ich habe meine Realität, okay?
Oh Gott, in deiner Realität sich in seinem Blickfeld so rechts irgendwelche Twitch-Nachrichten und man schickt dir irgendwelche DJ-Coins gerade. Jibril,
du hast gesagt, wir sind jetzt, jetzt darf ich eine Frage stellen.
Ich habe das gesagt.
Wir sind alles in meinem Corner, also von dem her. Leute, liket und subscribet. Kommen wir jetzt zu meinem ersten Gast. Oh, er hat den Finger über dem Rekord-Knopf.